Warte mal, ich mach's mir bequem.
Mach's dir mal richtig bequem. Jetzt, das ist ganz wichtig in unserem Alter.
Das ist jetzt ganz wichtig.
Da kann man jetzt nicht mehr einfach so mal eben auf der linken oder rechten Arschbacke absitzen.
Warte mal, ich mach mir die Hose noch auf.
Gary, jetzt too much information. Too much information.
Ja, aber
und ihr müsst das ja nicht mal mit ansehen, aber ich muss das mit ansehen.
Ich habe nicht gesagt, ich ziehe die Hose aus. Ich habe gesagt, ich mache mir den Gürtel nur zwei
Dabei müssen wir doch Löcher eigentlich rein. Alle den Gürtel enger schnallen.
Ja, jetzt, ist das nicht so? Aber nicht beim Podcasten.
Anyway.
Dann macht man den Gürtel weiter.
Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heeb.
Mein Name ist Gerrit Strebe.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir eigentlich hier?
In unserem Podcast stellen wir wie immer die großen Fragen.
Und haben auch wie immer keine Antwort.
Aber vielleicht finden wir ja heute eine in Ausgabe 71 von Viele Wege führen nach Das hört sich so lapidar an, Folge 71.
Ja.
Aber es ist tatsächlich eine besondere Folge.
Ist eine besondere Folge. Wieso?
Weil wir nach... Was hast du gerade gesagt? 20 Monaten?
Nach 20 Monaten.
Also
es ist ein bisschen was her.
Es ist ein bisschen was her. Also kann man sagen, das ist ein Relaunch.
So kann man das sagen. Es ist ein richtiger. Ich glaube, man sagt sogar Relaunch.
Relaunch.
Das ist ein bisschen cooler. Ein Relaunch. Ja. Ein Relaunch auf viele Wege führen nach
Nach genau.
Ja, genau. Ja, dass ich das noch erleben darf, muss ich ja wirklich sagen. Ich habe geguckt, die letzte Sendung haben wir tatsächlich am 29. Mai 2021 aufgenommen.
Ja.
Shocking.
Und
ich würde mal tippen, keiner hat damit gerechnet, dass es nochmal eine neue Folge von Viele Wege für nach gibt.
Ja.
Hast du damit gerechnet?
Ach, ich hatte das immer doch. Ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass wir das irgendwann mal weitermachen. Ja. Aber ich wusste ja, oder beziehungsweise in unserem Leben hat sich ja viel getan. Und dass das dann erstmal so ein... nicht mehr so die Priorität hatte, weil andere Sachen sich so dazwischen geschoben haben. Aber jetzt ist die Zeit einfach gekommen und ich finde, ja.
Genau, ja, ich finde auch. Also ich hatte auch eigentlich immer im Gefühl, wir machen das irgendwann weiter. Aber ich habe auch gemerkt, wir werden ja heute darüber sprechen, was alles so passiert ist,
ja.
Dass da viel Zeit noch gebraucht wurde.
Hm.
Brauchte noch Zeit.
Genau.
Und jetzt ist plötzlich, irgendwie war plötzlich der Impuls da, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt geht's weiter und jetzt wollen wir ja auch ein bisschen, professioneller, strukturierter mal an die Sache rangehen.
Stringenter,
das ist ein sehr schönes Wort, genau. Und wirklich, der Plan ist zweimal im Monat, freitags, weiß ich nicht, ersten und dritten Freitag nachmittags online zu gehen mit einer neuen Folge, vielleicht auch eher mal zweigeteilte Episoden, also dass es auch immer nur so eine Stunde ist und nicht immer so epische Dinger. Heute wird es wahrscheinlich länger, episch, weil wir das erste Mal seit langem wieder sprechen. Aber das ist so ein bisschen der Plan. Wir wollen auch ein bisschen gucken, dass vielleicht doch zwei, drei Leute mehr hören und mal so ein bisschen sowas wie Werbung im kleinen Stil machen.
Ja, ja.
Vielleicht wichtig auch für alle Patreons, weil wir ja pro Sendung quasi einkassieren. Wenn ihr nochmal euren Patreon verändern wollt, ne, zweimal pro Monat ist ja ein bisschen mehr. Ihr kennt ja, normalerweise gibt es von uns alle halbe Jahre eine Folge so ungefähr oder einmal im Monat. Könnt ihr ja mal anpassen. Wir haben überlegt, wir haben ja nur ganz wenig Patreons, aber wir danken natürlich allen, die dabei geblieben sind. Aber wenn wir sagen wir so 20 haben, dann gibt es auch Exclusives.
Genau. Dann, stimmt. Also da hat sich ja auch in der Podcast-Szene hat sich ja auch einiges getan. Irgendwie, es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, was man noch machen kann. Ich meine, wir hatten ja auch immer unseren Podcast auch auf YouTube veröffentlicht. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mitfilmen zu lassen oder was weiß ich. Also es gibt 1500 Möglichkeiten, das noch ein bisschen bekannter zu machen. Und ich finde solche Exclusives, so Patreon-Exclusives, finde ich immer total spannend.
Ja, ihr macht das ja bei Sträter Bender Streber ich auch. Da haben wir jetzt auch, oder habt ihr ja viel gelernt, oder du vor allen Dingen, was wir jetzt auch ein bisschen hier auf Viele Wege führen nach anpassen wollen. Wir wollen aber nicht vergessen, uns zumindest mal, ich persönlich möchte mich bei Alexander und bei Michael nochmal bedanken, die uns gerade in den letzten Wochen nochmal auf die Füße getreten sind, dass wir doch mal wieder was machen sollen. Oder beziehungsweise, das haben sie gar nicht so direkt gesagt, sondern sie haben sich einfach nochmal gemeldet, haben auch nochmal gesagt, wie viel ihnen manche unsere Sendung gebracht haben, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil das ist der einzige Grund, warum wir das hier machen.
Der einzige, ne?
Also Ruhm und Reichtum, Fortune and Glory, wie Indiana Jones sagt, gibt es eigentlich ja nicht für diesen Podcast. Aber wenn ein, zwei Leute irgendwie was aus irgendeiner der Sendung gezogen haben, dann haben wir unseren Job getan. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir den Job weiter. Denn Ich glaube, wir haben beide echt viel gelernt in den letzten 20 Monaten.
Ja.
Und viele, viele Themen haben sich daraus auch ergeben, die wir dann auch in den kommenden Sendungen alle featuren wollen.
Ja.
Natürlich ganz viel mit Gästen. Also wir haben natürlich auch immer unseren Senf dabei zu geben, aber wir möchten natürlich gerne auch professionelle Leute, die sich mit diesen Themen, über die wir nachher auch ein bisschen sprechen, beschäftigt haben, dass wir die dann auch befragen. Und
genau, genau, genau. Ja, also wir sind mit Volldampf sozusagen, gehen wir jetzt in die Folge 71. Und ja, es ist schön, wieder hier zu sitzen und zu sprechen, weil es hat mir schon auch so ein bisschen gefehlt. Weil tatsächlich lernen ja nicht nur unsere Zuhörer was, sondern ich auch.
Ja, ich auch. Wir alle hören, lernen was.
Ja,
ja klar.
Das war immer toll und das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Und von daher finde ich das total klasse. Und jetzt hat man ja aber auch wirklich einen ganzen Klumpen, den man da erzählen kann. Also meine Güte, ne.
Ja, ich würde mal sagen, du fängst mal an, Gary. Ich sag mal so ein bisschen Spoiler Alert. Das große Thema, vielleicht um das nochmal eben vorweg zu sagen, ist sicherlich das Thema Lebenskrisen. Das könnt ihr euch auch denken, weil normalerweise macht man jetzt vielleicht nicht 20 Monate Pause, wenn alles gerade smooth läuft, sondern man hat sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, leider. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat man sich damit zu beschäftigen. Und deswegen war das eine Pause. Also das Thema ist Lebenskrisen. Wir erzählen ein bisschen von den Lebenskrisen, in denen wir beide uns, durch die wir uns bewegt haben. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen am Ende noch darüber sprechen, was wir gemacht haben, um durch diese Lebenskrisen durchzukommen und vielleicht sogar rauszukommen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Denn ich glaube, das ist eben kein Spoiler Alert. Jeder Mensch erlebt in seinem Leben irgendwann eine Lebenskrise.
Das ist natürlich, da kommt wieder dieses schöne alte buddhistische Zitat: Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist optional.
Ne?
Da komme ich immer wieder drauf zurück. Oder mein absoluter Klassiker ist: Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst.
Richtig.
Das habe ich sicherlich auch ganz oft in unseren irgendwann in den 70 Folgen mal gesagt. Und so ist es ja auch tatsächlich. Ne? Das Leben ist ja immer ein Auf und Ab. Nur manchmal hat man schon das Gefühl, es kommt alles so auf einmal, so in so einer geballten Form. Und ich meine, eine Sache, die wir auf jeden Fall mit unseren Zuhörern teilen, das ist natürlich die Pandemie.
Genau.
Die hat uns ja alle betroffen, mehr oder weniger, und hat alles mal so ein bisschen so eine Zäsur gebracht auch. Und da sind wir jetzt. Wir befinden uns in der winterlichen endemischen Phase.
Ja.
Das ist schön. Also von daher haben wir da jetzt wirklich, sind wir durch das dunkle Tal, sind wir, glaube ich, erstmal durch, mit Vorsicht gesagt. Aber es kamen ja auch noch andere Sachen dazu. Das ist es ja. Ne? Nur weil da eine Pandemie ist, heißt das ja nicht, dass der Rest des Lebens plötzlich aufhört. Und bei mir war das tatsächlich so, also als das gerade losging mit der Pandemie, da hatte meine Mutter, hatte ja schon, beziehungsweise das war schon ein Thema, was wir eigentlich schon ganz, ganz viele Monate, wenn nicht sogar Jahre schon so, auf das wir zusteuerten. Wir hatten ja, meine Eltern hatten ein Restaurant in der Innenstadt von Bochum, das Restaurant Die Uhle, ein gutbürgerliches Restaurant. Und mein Vater ist 2010 gestorben, meine Mutter hat es dann noch weitergeführt, aber irgendwann hat die auch keinen Bock mehr gehabt. Und die Sparkasse, die direkt nebenan ist, die war schon ganz heiß darauf, das Grundstück zu kaufen. Nicht von uns, sondern wir waren nur Pächter, aber die hat das dann gekauft. Jetzt, mittlerweile ist die Uhle abgerissen und da ist ein ganz tiefes Loch jetzt, aber
Symbolisch.
Ja, genau. Und ich gucke halt da jeden Tag drauf, weil wir da direkt wirklich gegenüber wohnen. Und aber ich muss sagen, der Entschluss meiner Mutter, ich glaube, es war der 10. Januar 2019, wirklich endgültig dicht zu machen, das war der letzte Tag. Es war super, super Timing, weil das war gerade die Zeit, wo die Pandemie so langsam anfing.
Nee, die fing doch erst Ende 19 an, oder?
Ja, aber es war schon, wir waren kurz danach, waren wir noch auf einer Hochzeit in Schottland und ich kann mich erinnern, dass ich da schon immer Schiss gehabt habe, oh Gott, hoffentlich stranden wir nicht. Im März waren wir dann, danach waren wir.
Aber dann bist du 2020, die Pandemie hat angefangen, der heißt doch Covid-19. Und ja, weil im Dezember 19.
Entschuldigung, ich war jetzt meint. Ja, du hast 100%
falsches recht. Falsches Jahr, du warst
2020, Entschuldigung.
Da habt ihr ja.
Genau.
Und vielleicht sollte man auch kurz noch für die Zuhörer erwähnen, dass du und deine Frau natürlich in der Uhle auch gearbeitet habt.
Ganz genau.
Es war jetzt nicht nur so, dass deine Mutter da war, sondern eigentlich so euer Leben.
Das
so
war
euer Leben. Berufsleben plus Drehbuch schreiben hast du ja auch noch gemacht.
Genau.
Wir zusammen.
Aber
das war schon ein großer Teil eures Lebens.
Ganz genau, ein zentraler Teil. Genau. Ne? Weil die Uhle war nicht nur ein Restaurant, wo wir gearbeitet haben, sondern also es war auch zu Hause.
Ja.
Ne? Da ist mein Sohn aufgewachsen und ich bin da aufgewachsen. Und nee, es war ein ganz, ganz integraler Teil. Der ist dann weggefallen und das Interessante war, dass mich wirklich hinterher Leute gefragt haben, und das hat mich selber tatsächlich überrascht, wie wir emotional damit umgehen, dass plötzlich so ein großer Teil weg ist. Und was mich selber überrascht hat, ist, dass weder meine Mutter noch ich da haben mit so großer Emotionalität rangegangen sind. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich da jeden Tag sitze und heule, aber dem war überhaupt nicht so. Also das war eigentlich relativ schnell, weil das war alles in Ordnung, aber es war auch ganz viel ätzend und viel Leid. Und Gastronomie ist echt was für Wahnsinnige. Das muss man mal für idealistische Wahnsinnige, weil da musst du schon wirklich so ein Typ sein wie Jamie Oliver, der tatsächlich da einfach total für brennt. Du hast keine vernünftigen freien Tage, du hast keine vernünftigen Urlaub. Du kannst ehrlich gesagt niemandem trauen, weil es 5000, weil es 5000 Schlupflöcher gibt, wie man auf Deutsch gesagt beschissen werden kann. Hm. Und so, das ist nicht nett. Das ist Misstrauen dann immer. Naja, aber auf jeden Fall, Anfang 2020 war dann endgültig Schluss und das war dann auch perfekt, weil da fing dann die Pandemie an.
Ihr hättet ja eh zumachen müssen, früher oder später, zumindest.
Wir wären garantiert die Ersten gewesen, die Opfer der Pandemie gewesen wären, weil unsere Klientel, die Leute, die zu uns gekommen sind, waren zum größten Teil ältere Leute, gut bürgerliche Küche. Das zog halt zum größten Teil erstmal die Rentner an,
klar,
die zum Mittagstisch kamen. Das waren schon mal die Ersten, die nicht mehr rausgegangen sind. Ne? Also das hätte uns das Genick gebrochen, hundertprozentig. Von daher bin ich froh, dass wir da wirklich so einen ganz eleganten Abgang gemacht haben. Und es war gleichzeitig auch eine finanzielle Sache, weil dann da fehlte natürlich dann auch Einnahmen. Ne? Deswegen habe ich das auch alles so ein bisschen gepusht mit dem Podcast und sowas alles, da, dass wir uns da so ein anderes Standbein noch aufbauen, was dann auch eigentlich ganz gut gelungen ist.
Streterbender-Streberg, der Podcast.
Streterbender-Streberg.
Auf jeden Fall reinhören, wer ihn nicht kennt.
Ja, genau. Wer ihn noch nicht kennt, also da gibt's reden
ja
wir.
Kaum noch Leute, aber.
Nein, weiß Blödsinn. Ja. Blödsinn. Ich kann das auch nie einschätzen, ob wir wirklich super erfolgreich sind, weil, wie wir vorhin schon, wir hatten uns vorhin über so Influencer bzw. Leute, die bei YouTube oder Podcast veröffentlichen und die haben Zahlen, da kommen selbst wir nicht in 1000 Jahren nicht dran.
Aber ich sag mal so, ihr könnt ja jetzt schon so ein bisschen davon leben.
Natürlich.
Weil ihr auch Sponsoring habt und so. Von dem her würde ich sagen, ist das erfolgreich. Man muss ja jetzt nicht gleich irgendwie
Millionen. Aber es hat jetzt auch 8 Jahre gedauert.
Ja.
Ne? Also das war ein langer Weg eigentlich. Ne? Und klar, man hat natürlich mit Thorsten Streter, dass er so ein Zug fährt, ganz klar. Die meisten Leute entdecken uns über Thorsten Streter und das ist ja auch in Ordnung so, aber da haben wir uns jetzt was Gutes aufgebaut. Das macht mich auch stolz und das ist auch schön.
Und das ist ja was schon auch nochmal aus dieser Phase entstanden
ist. Aus dieser Phase natürlich, ne? Absolut. Also das der Wille da mehr draus zu machen, als einfach nur drei High-Opies treffen sich einmal im Monat und reden über irgendwelche Filme, sondern das auch so ein bisschen als Geschäftsmodell oder so, weil das merkte man auch, dass das so langsam in Deutschland losging, was in Amerika, ja, das ist ja immer so, ne? Es gibt ja immer diese, diese komische Verzögerung zwischen den USA und Deutschland, was in den USA schon längst gängig ist, das dauert dann immer ein paar Jahre, bis das bei uns ist. Aber das ist jetzt endgültig bei uns angekommen, auch, dass man das auch so ein bisschen anders aufarbeiten kann und da vielleicht auch sogar ein bisschen Geld mitverdienen kann. Naja, das haben wir dann gemacht. Aber dann fiel mir auch ein anderer Job noch weg, ein Autorenjob. Also es war schon gruselig so die Zeit, weil das war schon echt so, was wird jetzt so? Ne? Also es war schon auch sehr viel mit Angst so ein bisschen oder Unsicherheit. Ja, und ja, aber irgendwie haben wir uns da durchlavriert und ja, jetzt sind wir da eigentlich ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Also
ja. Aber das war ja nicht das Einzige, was war.
Das war nicht das Einzige. Dann im letzten Jahr, da war ich dann, ich gehe ja einmal im Jahr zum Urologen.
Sollte man tun.
Sollte man tun als Mann in einem gewissen Alter, ja. Ganz genau. Und da war ein PSA-Wert, das ist der Prostata-Wert. Der war erhöht. So, und das bedeutet erstmal, das kann viele Gründe haben. Aber es kann natürlich auch im schlimmsten Fall sein, dass irgendwas mit der Prostata nicht stimmt und dass da vielleicht was Bösartiges ist oder so. Und in meinem Fall war es dann tatsächlich so. Ich mache jetzt eine lange Geschichte, mache ich kurz. Also da waren zwei Karzinome auf der Prostata. Die ist ja so walnussgroß. Und da war dann eigentlich relativ schnell klar, da muss jetzt zügig was gemacht werden. Das, also es war praktisch die zweite Krebserkrankung in meinem Leben. So, wo ich auch so gedacht habe, was kann jetzt noch kommen? Weißt du, wenn du denkst so, ach, 2022, da wird bestimmt alles besser. Nee, da wird alles irgendwie noch schlimmer. So, und aber im Vergleich mit meiner, viele oder einige von unseren Hörern erinnern sich vielleicht noch, ich hatte ja 1995 hatte ich Leukämie. Beziehungsweise bin 1995 geheilt worden. Die Erkrankung fing an 1993. Und dann hatte ich ja ganz viele Jahre Ruhe gehabt und jetzt halt diese Prostata-Erkrankung. Aber zwischen diesen beiden Erkrankungen gibt es natürlich riesengroße Unterschiede irgendwie. Und das wurde mir bewusst, als ich mit meiner Ärztin darüber sprach, die mich schon viele Jahre kannte und ich zu ihr sagte: Mensch, Frau Doktor, jetzt auch noch der Prostata-Krebs. Und da guckte die mich so an und meinte irgendwie: Erstrebe ich. Die Leukämie war tausendmal schlimmer. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, das war ganz merkwürdig, war wirklich wie in so einem Film, als wenn so plötzlich so ganz viele Filmbilder so vor meinen Augen abliefen. Diese ganze Krankheitsgeschichte, das zog sich ja über Jahre. Wie gesagt, Ende 93 bin ich an Leukämie erkrankt. Mitte 95 bin ich geheilt worden, hatte ich die Transplantation. Und zwischendrin gab es immer emotionale Auf und Abs und immer so den Tanz so auf dieses Damoklesschwert über einen schweben zu haben. Und naja, und hier bei der Prostataerkrankung, da ging es halt relativ zügig. Also man wusste, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder bestrahlen lassen oder operieren lassen. Beides hat sehr gute Erfolgschancen. Und wie meine Ärztin schon sagte, und das möchte ich eigentlich auch jedem männlichen Hörer mit auf den Weg geben, heutzutage braucht kein Mann mehr an Prostatakrebs sterben, wenn er denn rechtzeitig oder regelmäßig zum Urologen geht. Also das
ist quasi auch unser erster PSA-Wert, unser erster Public Service Announcement. Also ja, falls ihr biologisch männlichen Geschlechts seid, also ein Cis-Hetero, nee, Hetero muss er gar nicht sein, ich versuche jetzt gerade richtig zu sprechen, wie ihr merkt. Auf jeden Fall, wenn ihr eine Prostata habt,
wollte ich gerade sagen,
dann solltet ihr ab einem bestimmten Alter, ich sag mal so ab Mitte 40, sagt man, glaube ich so, ne? Wirklich einmal im Jahr zum Urologen gehen und die abchecken lassen, denn es ist genau richtig. Denn ich, um das kurz auch meine Sicht auf das zu sehen, wir haben uns ja quasi kennengelernt, kurz bevor du deine erste Krebsdiagnose bekommen hattest. Oder vielleicht hattest du die sogar schon, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war ja 93. Ich weiß auch nicht mehr genau. Und ich habe das ja, sagen wir mal, alles so ein bisschen mitbekommen. Und auch vor allen Dingen, es hört sich ja auch nicht auf 95, in dem Sinne, da warst du zwar geheilt, aber du musstest ja dann über Jahre auch noch alle möglichen ziemlichen Hammermedikamente nehmen.
Sieben Jahre lang Antibiotika, ne? Und Cortison.
Und das hat ja auch was mit dir gemacht und so. Und ich glaube, und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Prostata-Geschichte, die ich ja auch erlebt habe aus der Ferne, sage ich jetzt mal, ne? Das war ja im Vergleich dazu nicht viel. Ich will jetzt nicht gleich sagen, ein Entenfurz. Ich will das hier gar nicht klein machen, aber das ist tatsächlich was anderes. Aber eben, weil es rechtzeitig erkannt wurde.
Ganz genau.
Und deswegen also, das ist der erste Om-Tipp
des Tages. Der erste Om-Tipp, Männer, geht zum Urologen einmal im Jahr und dann ist man auf der wirklich sprichwörtlich auf der sicheren Seite.
Ja. Ja,
und aber ich meine, interessant ist ja, dass mir meine erste Krebserkrankung, die Leukämie, dadurch habe ich ja erstmal dieses Bewusstsein, dass ich das, bei mir ist das jetzt wirklich so, natürlich geht keiner gerne zum Arzt, aber mir ist das einfach bewusst, dass sowas passieren kann. Und es gibt ja auch und Leute, die Krebs hatten, die Möglichkeit, dass da jemand nochmal an Krebs erkrankt, ist prozentual gesehen etwas erhöht. Ja, also das kann gut sein. Und das war witzigerweise auch, hatte ich mich in dem Monate noch vorher mit meinem Arzt in Essen, wo ich einmal im Jahr hingehe zur Kontrolluntersuchung wegen der Leukämie. Der meinte, Herr Streberch, gehen Sie immer pünktlich zu Ihren Vorsorgeuntersuchungen, weil, ne, also wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann sein. Und dann, und jetzt, als ich jetzt wieder bei der Kontrolle war, da konnte ich ihm sagen, Herr Doktor, Sie werden es nicht glauben, aber jetzt kann ich Ihnen, weil sonst hat er mich immer gefragt, na, war irgendwas in dem Jahr? Ich sage, nö. Und ich bin auch super selten krank, tatsächlich. Aber ich suche mir halt immer die speziellen Sachen aus, so. Ja. Und, naja, aber die Wissenschaft ist da mittlerweile so gut und so gut aufgestellt. Und Prostata, das war ja vor ein paar Jahren, war das ja noch ein Schlachtfest, weil die Prostata selber ist ja ein Organ, was sehr gut durchblutet ist. Da hat ja der Patient hat ja da Liter an Blut verloren. Das ist ja heute, das wird ja alles, wie nennt man das, mini-invasiv oder so. Also ich hab 5 Narben über meinem Bauch verteilt und da ist man halt mit diesen Zangen.
Ja, ja.
Man hat mir die Prostata über eine Narbe, über eine Öffnung über meinem Bauchnabel entnommen. Das alleine, also dieser Roboter alleine, es hat mich so fasziniert.
Heißt nicht Leonardo?
Nee, Da Vinci. Ah,
nee. Da Vinci, ja.
Weil das hat mich so fasziniert,
ja.
als technikaffiner Mensch, dass ich hinterher den Professor, als ich bei der Kontrolluntersuche war, ich habe den wirklich gelöchert. Und der war auch total entzückt, dass er das endlich mal so erzählen konnte. Und das ist ja wirklich die Technik, von dem wir vielleicht alle mal gehört haben, die man damals in dem ersten Afghanistan-Konflikt, haben die das entwickelt, damit Ärzte in Amerika die Leute in Afghanistan, die verwundeten Soldaten, operieren können. Also übers Internet.
Ja, so Fernbedienung quasi.
Fernbedienung,
ja.
genau. Und das haben die einfach weiterentwickelt. Und das ist jetzt so, dass du wirklich, dass der Operateur wirklich solche Computerdinger, also wenn der Arzt eine Bewegung macht von 5 mm, macht der Roboter, das ist praktisch eine Bewegungsübersetzung, so hat man mir das erklärt, macht der Roboter eine Bewegung von 1 mm. Also du kannst super präzise arbeiten und das ist gut.
Ja.
Also von daher, wie gesagt, der Satz, den meine Ärztin gesagt hat, heute braucht kein Mann mehr an Prostatakrebs sterben. Ja. Das sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen, weil das war tatsächlich mal anders.
Und trotzdem, finde ich, sollte man schon noch erwähnen, dass du schon auch eine ganze Weile damit zu tun hattest. Also das ist jetzt ja auch nichts wie, man geht mal einmal zum Zahnarzt und lässt sich mal eben, also die Operation selber ist natürlich eine einmalige Aktion, aber das hat ja viel vorher und nachher. Also eben auch ein Grund, warum wir jetzt auch nicht Sendung aufgenommen haben, weil du jetzt nicht nur eine Woche damit beschäftigt warst, sondern schon insgesamt.
Ja, klar. Also du meinst jetzt, dass diese du meinst jetzt überhaupt die Tatsache, dass ich wieder an Krebs erkrankt war?
Ja, oder? Die Diagnose und
ja,
dann
ja,
überhaupt
ja, ja.
Und dann auch die Reha und Nachsorge, das sind ja auch alles Dinge, ne, die auch Zeit gekostet haben.
Die Zeit gekostet haben, genau. Ja. Und parallel dazu, meine Mutter war 90 und der ging zwar gut, die hat sich wirklich, konnte sich selber versorgen, hat in einem kleinen Apartment ganz bei mir, also einen Steinwurf von mir entfernt gewohnt. Und dann hatte ich nach dieser ganzen Prostata-Geschichte, als ich wieder zu Hause war, stand mir eine Reha zu. Und man hat mir schwer empfohlen, das zu machen. Und das war in Bad Wildungen und so einen typischen Kurort. Und das war auch sehr angenehm. Und meine Mutter hatte gleich so, ach Mensch, wie lange bist du denn dann weg? 3 Wochen und so. Weil ich schon jeden Tag, ja, also ich hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Wir sind jeden Tag spazieren gegangen. Die hatte natürlich nichts mehr zu tun gehabt. nach der Schließung der Uhle konnte sie sich also ihren Ruhestand richtig genießen. Sie hat sehr viel gekocht für uns, weil wir haben dann immer spaßeshalber gesagt, die kleine Uhle, weil der Nachteil, wenn du in der Gastronomie groß wirst, dann ein Restaurant, deine Eltern ein Restaurant haben, dann kann man natürlich immer da hingehen und sagen, ein Pfefferschnitzel bitte. Ja. Also man, mit anderen Worten, ich habe nie richtig kochen gelernt. Und dann, als die Uhle weg war, hat halt meine Mutter immer für uns so ein bisschen gekocht. Die hatte was zu tun, wir hatten was zu essen. Win-win. Na, so, und dann bin ich in die Kur gefahren und ich war eine Woche war ich gerade weg. Rief meine Frau mich an, einmal, ich musste deine Mutter ins Krankenhaus bringen, die hat massive Rückenschmerzen gehabt und so. Ne? Ich mache jetzt da auch eine lange Geschichte kurz. Sie ist dann tatsächlich, sie sollte an der Gallenblase, sollte so operiert werden. Da habe ich dann, nach 2 Wochen habe ich dann meine Reha abgebrochen und habe gedacht, ich muss natürlich, wenn meine 90-jährige Mutter an der Gallenblase operiert wird, muss ich natürlich da sein. Das war dann nicht so. Und es sah dann eigentlich auch alles ganz gut aus. Und sie war dann in so einer Reha-Klinik auch in bei uns hier ganz in der Nähe, wo man sie wieder aufpäppeln sollte. Also wo ältere Leute nach so einem großen Eingriff oder nach so einem langen Krankenhausaufenthalt hinkamen. Aber sie hat sich da tatsächlich nie wirklich richtig wieder erholt. Und es war gerade auch diese super heißen Tage. Das kam bestimmt auch noch dazu. Und dann auch noch die Tatsache, dass sie immer mit 2 Frauen in einem Zimmer lag. Und die eine war so ätzend, die andere war super nett. Und da gab es immer so Zwistigkeiten, weißt du, wie so im Kindergarten. Aber naja, sie hat sich davon nie erholt. Und ich meine, mit 90 Jahren darf man ja dann auch gerne mal sagen, so, das war's für mich, bin raus. Also sie ist dann tatsächlich in dem Krankenhaus verstorben, wo ich so auch gedacht habe, ja, 2022 hat immer noch eine Überraschung im Petto. Ne? So, und das kam dann natürlich auch noch dazu. Jetzt meine Mutter, wie gesagt, enges Verhältnis. Und ja, ich bin jetzt in dieser Trauer natürlich immer noch, komme aber, glaube ich, ganz gut damit klar, muss ich sagen. Aber bei dir war das ja auch im vergangenen Jahr.
Ja, genau, ja. Ja, ich habe auch überlegt, wie ich jetzt so die Geschichte erzähle, weil, also, ich muss zugeben, ich habe auch lange gezögert, wieder einen Podcast zu machen, weil ich schon dachte, ich muss auf jeden Fall meine Story erzählen.
Ja.
Weil die halt auch viel mit unseren Themen zu tun hat, die wir hier die letzten, seit wann machen wir das? 2013?
Ja.
Ne, auch schon 9 Jahre besprechen. Und viele von euch wissen ja auch, dass ich in der spirituellen Gemeinschaft gelebt habe.
Genau. Vielleicht erklärst du noch mal.
Ja, ja, ich erzähle, also ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie ich eigentlich anfange, weil es ist eine ganz interessante Geschichte, die aber auch ein bisschen crazy klingt. Das war mir auch klar, dass ich natürlich damit auch so ein bisschen mich rausstelle und einige Leute wahrscheinlich, die es jetzt hier hören, auch denken werden, wow, okay, da ist aber auch ein bisschen weirdes Zeug passiert. Also ich fange mal an. Tatsächlich auch hat das mit meiner Mutter eigentlich im größeren Sinne zu tun. Und zwar, ich habe all die Jahre oder mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich auch so mit depressiven Phasen zu tun gehabt. So. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, wo kommt das her und so. Und dann habe ich halt meine Mutter gesehen, die ungefähr 10 Jahre lang richtig schwer depressiv war, die soweit sich nur noch zurückgezogen hat, die nur noch zu Hause gewesen ist, nicht mehr rausgegangen ist, die eigentlich immer nur schlecht gelaunt war, die eigentlich nur noch Haut und Knochen war irgendwann, die mein Vater ziemlich rumkommandiert hat. Und ich habe nur gedacht, wow, so möchte ich eigentlich nicht enden, weil so hat sie ja nicht angefangen. Ne? Und aber sie hat halt nie irgendeine Behandlung gemacht, weil sie das nicht wollte. Also wir haben alles Mögliche versucht, sie zu allen möglichen Therapien zu bewegen. Sie ist dann gerne mal 1-2 Mal zu irgendeinem Psychologen gegangen, hat dann aber nach 2-3 Sitzungen, war sie, ach, der hat doch keine Ahnung, der weiß doch überhaupt nichts und so. Und man kann ja niemanden zwingen. Das ist ja auch gut so. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber ist natürlich schwer anzugucken dann, ne? Weil man weiß ja, okay, dieser Psychotherapeut hat wahrscheinlich nach 2-3 Sitzungen schon so die Finger in die Wunde gelegt. Und das ist ja oft, ich sag mal, unter einer Depression liegt ja oft ein Trauma. Und mit unseren Traumata wollen wir uns ja nicht unbedingt beschäftigen. Und meine Mutter wollte das nicht. Und sie war vielleicht auch zu alt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir alles Mögliche probiert, es hat alles nicht gefruchtet. Sie war halt wirklich schwerst depressiv, saß nur noch zu Hause. Und ich habe gedacht, okay, so will ich nicht enden. Und wir haben ja schon in vielen Sendungen über alle möglichen Sachen, gerade auch in der Psychedelik, gesprochen. Und ich war dann 2019 in London auf der Breaking Convention im Herbst und habe da eine Therapeutin getroffen. Und da habe ich dann ganz konkret gefragt, ob ich nicht bei ihr eine Behandlung machen kann. Mhm. Und zwar so nach dem Protokoll von MAPS. Das ist ja auch das Protokoll, was in den nächsten Jahren wieder mit legalen Substanzen von Psychotherapeuten angewandt werden kann. Nämlich, dass man eine, ich sag mal, regelmäßige Gesprächstherapie macht, wöchentlich, alle 2 Wochen so ungefähr. Und nach einer gewissen Anzahl von diesen Gesprächstherapiestunden eine Sitzung mit Psilocybin, also Pilzen, macht. Mhm. Und danach wieder viele Stunden Gesprächstherapie macht, dann vielleicht noch mal eine Sitzung und vielleicht noch eine 3. Sitzung. Und das Ganze über ein Jahr verteilt. Mhm. Und das, weil ich dachte mir, okay, ich wusste jetzt theoretisch extrem viel über Psychedelika. Ich habe ja auch schon eine Ayahuasca-Erfahrung gehabt, die ja sehr heftig war. Aber habe ganz lange dann ja gar nicht irgendwelche Substanzen genommen. Aber da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt was tun. Auch eine ganz, ganz lange Geschichte, die wir vielleicht hier in den nächsten Monaten, denke ich, werden wir immer mal wieder darauf zurückkommen, weil wir ja auch diese ganzen Themen mit Experten besprechen wollen. Also wenn wir zum Beispiel nochmal mit jemandem, einem Therapeuten sprechen, der mit Substanzen handelt, werden wir sicherlich auch noch detaillierter über die einzelnen Sitzungen sprechen, die ich da erlebt habe. Aber das war eine der besten, intensivsten und unglaublichsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, natürlich. Und ich habe da auch ganz, ganz tiefe Traumata aufgelöst und habe vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, so ein Schlüsselpunkt, ein Erlebnis gehabt, wo ich wirklich, ich sag mal, in der Liebe Gottes aufgegangen bin. Und zwar hatte das deswegen eine große Relevanz, weil ich da hundertprozentig gespürt habe, dass das Göttliche nichts von uns will. Also wir werden wirklich bedingungslos geliebt, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns. Und all diese ganzen Dogmen, die es gerade in den Religionen gibt, dass man dies und das und jenes machen muss und das darf man nicht machen. Und wenn man dies macht, dann kommt man in die Hölle. Und wenn man das macht, kommt man vielleicht in den Himmel, aber wahrscheinlich auch nicht und so. Das habe ich aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich kann ja auch nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen und da kann jeder jetzt auch von halten, was er will. Das kann ich ja, ich kann ja niemanden irgendwie dazu bringen, dass er das jetzt irgendwie für sich auch übernimmt. Vielleicht sagt auch jemand, ja gut, du hast irgendwelche Drogen genommen, du bist bekloppt geworden oder so, keine Ahnung. Aber in meinem Fall war das wirklich so eine ganz eindeutige Erfahrung. Und ich kann mich auch selbst lieben. Mhm. Weil das ist ja eh dasselbe. Das Göttliche und ich selbst und überhaupt, es ist alles eins und es ist vor allem alles perfekt. Alles, es war wirklich so dieser, es war unglaublich, so diesen perfekten Moment zu erleben. Also alles, was in meinem ganzen Leben passiert ist, hat an diesen einen Punkt mich gebracht. Und das war alles perfekt. Und in diesem perfekten Moment war die perfekte Form der Liebe. Also es war wirklich unfassbar. Mhm. Und als ich da wieder raus war, hat sich, also und was ich auch nebenbei noch gemacht habe, ich habe ein ganz großes Trauma mit meiner Mutter aufgelöst. Das würde ich jetzt hier nicht so drauf eingehen. Das, wie gesagt, ist auch spannend, aber brauche ich jetzt hier nicht hin. Aber das war wirklich, ich habe gemerkt, wow, okay, das ist, und vor allem dieser Faktor Selbstliebe. Und Selbstliebe ist ja auch was in, gerade in Religionen, witzigerweise ganz oder oft so schlecht gemacht wird, so nach dem Motto, ja, man ist jetzt egoistisch, man denkt jetzt nur an sich, das ist es ja nicht, Selbstliebe. Mhm. Sondern eigentlich, da haben wir auch schon öfter gesagt, gibt es ja sogar diesen Spruch von, wie heißt der Typ noch, Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und das haben wir auch öfter schon hier gesagt, dieses dich selbst, das überhören die Leute irgendwie komischerweise ganz gerne. Und die wenigsten von uns lieben sich wirklich selbst.
Ja.
Und ich würde jetzt auch gar nicht behaupten, dass ich jetzt nur mich selbst liebe. Ich habe immer noch meine Stimmen im Kopf, die was anderes sagen und so weiter. Ne? Aber einmal diese Erfahrung gemacht zu haben, hat mir total die Augen geöffnet für andere Dinge in meinem Leben, zu denen ich gleich komme. Mhm. Parallel dazu ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Also es war wirklich so, unsere erste Sitzung, wir haben diese Pilzsitzung in Holland gemacht, da ist das ja legal, mit Trüffeln zu arbeiten, also mit dem Sklerotien, also das, was unter der Erde ist vom Psilocybin-Pilz. Muss ich hier auch mal an der Stelle ganz wichtig natürlich sagen, also das war in einem wirklich therapeutischen Kontext. Ne? Also haben wir eben diese, wir haben ein Jahr lang Gesprächstherapie gemacht, zwei, dreimal im Monat, 1 bis 2 Stunden mit der Therapeutin und haben in diesem Jahr mit Abstand von 6 bis 8 Wochen 3 Sitzungen mit Psilocybin gemacht, die von der Therapeutin betreut waren, die sie auch nicht geleitet und gelenkt, das ist nicht richtig, sondern diese überwacht hat. Man war 100%ig sicher, die hat aufgepasst, dass alles gut abläuft. Das heißt nicht, dass das einfache Sessions waren, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, was allgemein der Bad Trip ist oder genannt wird, das ist eigentlich der therapeutische Trip, weil man natürlich in die Tiefen seiner selbst vordringt, sich die Schatten anguckt, die man normalerweise nicht sehen will und dann wieder rauskommt. Das ist quasi so eine kleine Heldenreise, ja, über die wir auch schon oft gesprochen haben. Und ich glaube, was oft passiert ist, wenn Leute in einem nicht-therapeutischen Kontext Substanzen nehmen, also psychedelische Substanzen, dann geraten sie auch oft an ihre Schatten, aber können das überhaupt nicht einordnen und glauben jetzt, sie haben einen schlechten Trip. Und wenn der dann abgebrochen wird, zum Beispiel weil sie dann ins Krankenhaus gehen und man bekommt dann irgendwie ein Mittel, dass den Trip abbricht, dann kann man gerne dann auch da hängen bleiben. Und dann ist es eigentlich fast wichtig, dann irgendwann nochmal einen Trip zu machen, geleitet mit Betreuung, der einem dann da durchführt, weil dahinter verbirgt sich eigentlich ein großer Schatz. Ne, das ist ja das Witzige bei der Heldenreise. Wirklich so ist, dass man ist in der Höhle und man bekämpft quasi den Drachen und man bekämpft den Drachen eigentlich auch nicht wirklich, sondern man gibt sich dem Drachen irgendwann hin, lässt sich quasi fressen und dann wird man, hinten wieder ausgeschissen und kommt im Licht wieder raus. Und das sind so die Abläufe. Ne? Und ich glaube, in einem therapeutischen Kontext ist es ein sehr wahrscheinlicher Ablauf. Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert. Kann auch mal sein, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber das ist schon ganz wichtig. Ne? Das will ich hier nur noch mal gesagt haben. Und nach unserer ersten Sitzung, ich glaube, eine Woche später kriegt meine Mutter die Krebsdiagnose. Mhm. Und es war ganz klar, eigentlich kann man nichts mehr machen. Erstens war es schon Stage 4. Also, ne? Und meine Mutter war wirklich zu dem Zeitpunkt Haut und Knochen. Man hätte mit der Frau keine Operation mehr machen können. Das hätte die nicht überlebt. Zum Glück hat sie das auch so gesehen. Und zum Glück haben wir so einen ganz alt eingesessenen Kardiologen sind die Herzdinger. Wie heißen die? Krebsarzt. Onkologen, genau. Gefunden, der eigentlich schon längst in Rente war. So eine Koryphäe auf dem Gebiet, der aber total herzlich war und der auch sofort gesehen hat, kann man nichts machen und der auch sofort akzeptiert hat, dass meine Mutter nichts mehr machen will und der sie darin bestärkt hat, der hat dann auch ganz klar gesagt zu uns, ihre Mutter wird noch ein paar Monate leben und dann hat er uns so ein paar, Enzyme, also wirklich nur so ein bisschen, also gar keine Hardcore-Medikamente gegeben und gesagt, wenn sie das so nimmt, dann wird sie eines Tages einschlafen und wird auch keine Schmerzen haben. Und nach der zweiten Sitzung ist sie dann gestorben, tatsächlich im Ende Oktober und hatte tatsächlich nie Schmerzen.
Nach meiner
zweiten Pilzsitzung. Mhm. Und da ist sie dann gestorben und sie hatte wirklich keine Schmerzen. Wir haben sogar noch hier vom diese ganze Kiste bekommen, ne, und wo alle möglichen Medikamente drin sind, falls mal was ist und so. Sie hat, glaube ich, da eine Tablette mal von genommen oder so. Und sie ist wirklich, und es war wirklich alles, ich will das jetzt auch nicht im Detail erzählen, aber sie ist wirklich friedlich in ihrem Bett gestorben. Ja. Das war natürlich insofern dann auch ein Segen, ne, weil es eben nicht im Krankenhaus war und nicht, es war vor allen Dingen während Covid, ne, wir hätten ja gar nicht bei ihr sein können. Und diese Operationen, die sie hätte machen müssen, die wären auch heftig gewesen. Also ich glaube, sie hätte die gar nicht überlebt. Ja. Und die hätten auch nicht viel gebracht mehr, wahrscheinlich, ne, in ihrem Alter und mit ihrer so. Naja, aber das ist auch noch passiert. Und die dritte Sitzung, da ist dann bei mir ganz viel mit meiner Mutter passiert. Da habe ich auch meine eigenen, also habe ich die Geburt nochmal erlebt und all so Sachen. Also es war wirklich ein spannender Prozess, den ich gerne auch nochmal ein anderes Mal erläutere, aber der jetzt finde ich jetzt, das ist so der zweite Ebene. Die dritte Ebene war dann eben unsere spirituelle Gemeinschaft, in der jetzt meine Frau und ich seit über 20 Jahren aktiv waren, sehr aktiv. Ne, wir haben quasi das Zentrum in Anführungszeichen mitgeleitet. Und ja.
Vielleicht solltest du mal einfach nochmal, dass unsere Zuhörer das auch nochmal richtig einordnen können. Also wie war diese spirituelle Gemeinschaft aufgebaut? Also
ja, also es war ganz klar natürlich mit einem spirituellen Lehrer, Guru kann man auch sagen. Also wir haben den anders genannt, aber ich möchte auch gar nicht so sehr in die Details gehen aus verschiedenen Gründen. Aber wie gesagt, es war ganz klar ein spiritueller Lehrer. Die Gemeinschaft, der Kern der Gemeinschaft war in Amerika. Mhm. Da waren vielleicht so 80 Leute, die da vor Ort ganz konkret in dieser Gemeinschaft gelebt haben. Ne? Da gibt's ein Café, da gibt's einen Laden, da gibt's eine Farm, da gibt's mehrere so Häuser, wo sich die Leute treffen, mehrmals die Woche zu allen möglichen spirituellen Praktiken. Der Lehrer hält da Vorträge und so weiter und so fort. Und hier in Deutschland gab's quasi so einen Ableger davon. Da waren so um die 15 bis 20 Leute maximal, die sich da wirklich so, die wirklich dedicated waren, die da immer bei waren über Jahre. Und die haben sich halt hier in diesem Haus getroffen, auch mehrmals die Woche. Und da ist auch der Lehrer ein- bis zweimal im Jahr zu Besuch gekommen für ein paar Wochen und hat dann hier gelebt. Hm. Und wie gesagt, wir haben das 20 Jahre lang hier ganz intensiv mitorganisiert. Und ja, ich sag mal so, vor ein paar Jahren schon habe ich so angefangen, so komische Gefühle zu bekommen, dass da irgendwas nicht so richtig läuft. Also ich glaube, nachdem ich dann so ungefähr 18 Jahre drin war und das alles auch wirklich hautnah erlebt habe, auch den Lehrer hautnah erlebt habe über viele Jahre, ist mir dann vieles komisch vorgekommen. Und irgendwo habe ich auch gedacht, so, ich habe dann vor allen Dingen auch geguckt, irgendwann ist mir mal so aufgefallen, dass ganz, ganz viele Leute, die Schüler oder Schülerinnen waren, einfach weg waren plötzlich. Also hier in Deutschland war das weniger, weil wir halt hier so eine ganz kleine Gruppe waren, aber immer, also meine Frau und ich, wir sind, weiß nicht, sag mal ein-, zweimal im Jahr für mehrere Wochen, teilweise auch mal Monate in Amerika gewesen. Und immer, wenn wir da hinkamen, gab es natürlich ein paar neue Leute, aber ein paar von den Leuten, die teilweise auch schon viele Jahre da waren, waren plötzlich weg. Und es wurde nie über diese Leute gesprochen. Es wurde meistens nur gesagt so, ja, der ist verrückt geworden, ja, die hat es nicht mehr ausgehalten. Es wurde eher abschätzig bis gar nicht über die Leute geredet. Also war auf jeden Fall der Tenor war, die waren nicht stark genug, das Ego war zu stark, die haben sich haben es einfach nicht geschafft so. Ja, ne? Ja. Also nicht, dass man gesagt hätte, ja, nee, die, für die war das nicht mehr dran. So, ne? Man hätte auch sagen können, ja, für die war das nicht mehr dran, die sind in Frieden gegangen und haben sich von uns verabschiedet. Keiner von denen ist in Frieden gegangen, keiner von denen hat irgendwie einen positiven Ausstieg gehabt. Mhm. Und das ist mir dann irgendwann so, wenn das einem die ersten paar Jahre fällt, einem das gar nicht so richtig auf, weil, wie gesagt, es wird gar nicht groß über die Leute geredet. Und dann denkt man sich, naja, gut, kann ja mal sein. Ne? Und nur wenn du dann plötzlich da mal so sitzt und dir überlegst, oh, 3/4 der Leute, von denen ich weiß, und ich meine, wir waren wirklich viel da, ich kannte fast alle Leute, die länger als mal ein paar Wochen dabei waren. 3/4 davon sind teilweise echt Nacht- und Nebelaktion abgehauen. Die sind einfach so verschwunden. Teilweise wusste man nicht mal wohin. Die sind wirklich so geflüchtet fast schon. Und andere Leute haben da noch Tschüss gesagt, aber waren auch weg und so. Das waren ganz viele komische Sachen. Und irgendwann dachte ich so, ist schon komisch. Und naja, und dann gab es noch ganz viele andere Dinge. Es gab dann einen großen Zwischenfall hier mal, wo der Lehrer sich aus meiner Sicht wirklich ganz merkwürdig verhalten hat. Und irgendwie war schon klar, okay, stimmt irgendwie was gar nicht. Und dann war ja Covid und dann gab es in USA einen, der ausgestiegen ist und der hat dann angefangen, so Videos zu machen. Die habe ich dann geguckt und habe am Anfang auch gedacht, oh, der ist aber auch crazy geworden, weil ich war ja auch so gebrainwashed, dass ich dachte, oh, der ist ja verrückt geworden. Und er war auch in dem Sinne verrückt, weil er hat auch über 20 Jahre in dieser Gruppe verbracht und er hat eine ganz andere Story noch, die ich jetzt gar nicht hier erzählen will, aber wo auch denkst, okay, da wäre ich jetzt aber auch crazy, wenn ich da ausgestiegen wäre. Und dann habe ich, und dann gab es eine erste Frau, die angedeutet hat, dass sie vor dem Lehrer sexuelle Übergriffe erfahren hat. Und das war schon Jahre her zu dem Zeitpunkt. Also sie hatte das dann öffentlich gemacht, aber das war schon, ich glaube, über 10 Jahre her. Und ich kannte die Frau ganz gut.
War die denn zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, war sie da noch Mitglied?
Nein, die ist schon, ich habe jetzt die Zeit nicht mehr, aber mindestens 10 oder noch mehr Jahre war sie raus. Mhm. War auch eine von denen, mit denen wir uns super verstanden haben, eine total nette junge Frau damals. Und die war dann auch einfach weg. Ja, nee, ach nee, die ist einfach weg. So, komisch. Ja, und dann habe ich noch gedacht, naja, komisch, das kann jetzt nicht so richtig sein und so. Und dann habe ich aber mich mit ein paar Leuten zusammengeschaltet, die gegangen sind. Weil ich dachte, okay, ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe noch nie mit irgendeiner Person gesprochen, die ausgestiegen ist aus der Gruppe. Mhm. Also es gab 2, 3 Leute hier so in Deutschland, die dann gegangen sind, denen hatte man noch so ein bisschen Kontakt, aber nicht so richtig viel. Und vor allen Dingen hat man nicht darüber gesprochen, weil das war irgendwie auch so ein komisches Tabuthema. Naja, und dann habe ich noch von 2 anderen Frauen Geschichten erfahren, wo auch ganz klar der Lehrer sich sexuell übergriffig verhalten hat. Und als dann noch mal, das ist ganz komisch, wie das ist. Man ist 20 Jahre in so einem System drin, ist da sehr von überzeugt, alle Zweifel, alle merkwürdigen Gedanken, die man hat, die verdrängt man. Oder man bekommt ja beigebracht, dass all diese Gedanken, die Zweifel sind, sind dein Ego. Also vielleicht, um das nochmal zu sagen, also in so einem richtigen spirituellen Lehrer-Schüler-Kontext geht es ja darum, dass der Schüler sein Ego auflöst, verliert, zerstört, wie auch immer, damit er an sein wahres Selbst ran kann. Und das wahre Selbst ist quasi die Einheit mit dem Göttlichen. Das ist vom Prinzip her auch richtig. Absurderweise ist das ja das, was ich zum Beispiel in diesen Pilz-Sessions erfahren habe. Weil genau das passiert da. Man geht durch diesen Kampf mit sich und man muss sich aufgeben oder man muss sich hingeben. Aber es ist natürlich in einem rituellen Kontext, der wirklich an, ich sag mal, an einem Tag ist. Und dann kommt man da wieder raus. Und dann hat man diese Erlebnis gehabt und dann integriert man dieses Erlebnis ins Leben rein. Es kann jetzt sein, dass es vielleicht ursprünglich in diesem spirituellen System auch so war. Und dass vielleicht es auch für einige Leute noch so ist. Ich will das gar nicht ganz ausschließen. Aber heutzutage bin ich da äußerst skeptisch, dass das noch funktioniert, vor allen Dingen für Leute aus unserem Kulturkreis, die diese ganzen Systeme überhaupt nicht kennen, sondern die maximal anfangen zu lernen in einem Alter, wo auch schon vieles ziemlich festgefahren ist im Verhalten und im Bewusstsein und auch physiologisch im Gehirn, ne, weil da auch physiologische Aspekte mitspielen. Naja, auf jeden Fall war ganz klar, Hier stimmt was überhaupt nicht und man ist in diesem System drin, man glaubt das alles, alle Zweifel werden weggewischt von einem oder so und dann braucht es vielleicht nur so einen kleinen Punkt. Eine ganz berühmte Sektenforscherin sagt, ja, das ist wie so ein Regal. Über das ganze Leben oder die ganze Zeit in der Gruppe stapeln sich so Sachen aufs Regal und irgendwann stellt man noch einen kleinen Gegenstand drauf und dann bricht das Regal zusammen. Und genauso war es bei uns auch. Da war dann noch, gab es nochmal einfach was ganz Simples, ein Facebook-Post von einer Frau, die gesagt hat, hier, das war sexuell übergriffig, was der Lehrer mit mir gemacht hat. Und als ich den gelesen habe, war mir ganz klar, okay, ich bin raus. Das war wirklich so klack. Weil es war, ich kannte die Frau gut. Ich wusste genau, dass die nicht nach 12 Jahren jetzt sich eine Story ausdenkt, weil das ist natürlich jetzt die aktuelle Lesart oder die Geschichte, die in der Gruppe noch erzählt wird. Also diese Frau ist natürlich eine Art böse Person, die jetzt irgendwie den Lehrer schlecht machen will und jetzt sich quasi nach 15 Jahren, nachdem sie aus dem Laden raus ist, sich jetzt noch eine Geschichte ausdenkt, die auch noch dann in einem einstündigen Video bei YouTube ausführlich erläutert. Das ist natürlich Quatsch, das ist ihr passiert. Und ich habe nur gedacht, okay, das ist jetzt, und das war zu dem Zeitpunkt, war mir schon klar, das ist nicht die erste, aber es dauert einfach, bis man irgendwie, weil das ist, man will das nicht glauben, man kann es nicht glauben und es passt auch überhaupt nicht in das Bild, was man auch von diesem Lehrer hatte. Und man ist natürlich, also man sagt ja gerne das Wort Brainwashing, Gehirnwäsche ist ein doofes Wort, Mind Manipulation, Gedankenkontrolle, das klingt immer alles so nach so Science Fiction und so. Das sind natürlich psychologische Aspekte, die da ablaufen, über die wir hier auch sicher mal reden werden in Zukunft, weil die nicht nur in, ich sag mal, spirituellen Gruppen genutzt werden, sondern auch in der Politik, in psychotherapeutischen Gruppen, in Firmen, überall eigentlich. Das ist ein ganz spannendes Thema. Auf jeden Fall war mir klar, ich bin raus und ich war nicht der Einzige, eine ganze Gruppe anderer Leute, meine Frau halt auch und noch andere Leute. Wir haben sofort gesagt, wir sind raus. Wir haben eine E-Mail an den Lehrer geschrieben, wo wir ihn auch sehr massiv angegriffen haben, was uns natürlich auch angekreidet wurde, dass wir jetzt nicht vorsichtig und höflich und so, weil der Lehrer ist ja so eine Art Gottesfigur. Mhm. Also der Lehrer ist quasi das Göttliche in Menschengestalt. Heutzutage denke ich mir auch, wie konnte ich das jemals denken? Aber gut, ich habe das eine Weile gedacht. Mhm. Und deswegen kann der auch keine Fehler machen. Und wenn der sowas macht und jemand sagt, ich fühle mich von dem sexuell missbraucht, dann hat die Person ein Problem. Die hat das falsch verstanden, die hat sich falsch erinnert, die wollte das ja eigentlich irgendwie. Also da gibt es 1000 Rationalisierungen, aber zu sagen, nee, der Typ hat sich aber falsch verhalten, das ist technisch nicht möglich. Weil, wie gesagt, das ist ja, der Mensch ist ja perfekt, wie kann der einen Fehler machen? Aber wir haben halt gesagt, nee, wir sind raus. Und dann, das war natürlich ein totaler Schock für die Community hier, die Gemeinschaft. Und wir haben gehofft, gedacht, wir können jetzt mit allen eigentlich den Lehrer verlassen und diesen und gucken, wie wir anders weitermachen. Weil mir und meiner Frau war Gemeinschaft immer wichtig. Das war eigentlich der Hauptgrund, glaube ich. Ne? Die Suche nach einem spirituellen Leben war wichtig. Und das hätten wir gerne auch irgendwie vielleicht sogar weitergemacht. Aber es gab dann kurz darauf noch ein Treffen, wo wir uns zusammengesetzt haben. Und da haben dann plötzlich noch mal 4 deutsche Frauen auch von ihren Erlebnissen erzählt. Mhm. Vor allem. Teilweise sehr dramatisch. Und ich dachte nur, okay, jetzt sind wir uns alle einig, ne? Also mit so einem Lehrer, der Typ, das geht nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch natürlich inzwischen angefangen, Bücher über Sekten zu lesen, über narzisstische Persönlichkeitsstörungen, weil das ist genau die Diagnose, die ich jetzt meinem Lehrer stellen würde, die ich ihm auch, mit dem ich auch, ich habe mit ihm darüber geredet, er hat das natürlich abgestritten, was jeder Narzisst macht. Und mir war klar, dass das jetzt nicht nur, mir war auch klar, woher das kommt und dass es genau zu diesen Charakteren passt, ne? Dieser sexuelle Übergriff und so, das ist, und dann ist mir natürlich auch nochmal ganz klar geworden, das ist ja die Regel inzwischen bei, ich sag mal, Sekten, ganz böse. Ich sage jetzt ganz klar, also das fällt mir extrem schwer, das zu sagen, aber ich war 20 Jahre in der Sekte. Mhm. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man das in irgendwelchen Fernsehserien guckt oder so. Wir sind nicht alle in irgendwelchen Roben rumgelaufen, wobei manchmal schon. Es war jetzt nicht wie bei Jim Jones, wo wir uns dann alle irgendwie umgebracht haben, oder bei Heaven's Gate, oder nicht mal wie bei Osho hier, Wild Wild Country, haben viele sicher gesehen. Ne? Das war schon noch ein bisschen anders und werden wir alles hier in den nächsten Monaten auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen, weil das, wie gesagt, nicht nur für Leute relevant ist, die auf dem spirituellen Weg sind, denn ich glaube, da sind die Fallstricke extrem groß, in solche Gruppen zu geraten, auch heute noch. Aber eben, weil es auch in ganz vielen anderen Kontexten in unserer Gesellschaft ein Problem darstellt. Also diese narzisstischen Figuren, ich meine, bestes Beispiel war der Präsident Trump, über den witzigerweise einer der bekanntesten Sektenexperten in Amerika ein Buch geschrieben hat, The Cult of Trump, die Sekte Trump. Weil wenn man sich anguckt, wie das entstanden ist in der Republikanischen Partei, wie er zu so einer Guru-Figur aufgebaut wurde. Das ist zwar alles super cartoony und wir aus deutscher Sicht lachen auch darüber den und denken, wer kann denn auf den reinfallen? Aber das ist genau diese Mechanismen gewesen und die auch bei uns gegriffen haben. Das kann ich alles genau nachvollziehen und auch aufzeigen. Und das macht die Sache natürlich so relevant. Mhm. Also viele, die jetzt hier zuhören, denken vielleicht, naja, Roland ist ein bisschen doof, ist irgendwie auf so eine Sekte reingefallen, auf so einen Guru-Typen. Mag sein, aber diese Muster, die finden sich eben auch in ganz anderen Kontexten. Deshalb möchte ich gerne auch in den nächsten Monaten da mit ein paar Experten drüber sprechen, um unseren Hörern auch zu erklären, hier, so sieht das aus, vielleicht mit eurem Chef, mit eurem, vor allen Dingen mit eurem Lebenspartner. Mhm. Also diese narzisstischen, missbräuchlichen Beziehungen finden allermeistens in Partnerschaften statt. Und meistens sind es Männer, die narzisstische Rolle haben, manchmal auch Frauen. Ne, aber wie gesagt, also das war mir zu dem Zeitpunkt schon klar und ich hatte dann gehofft, naja, vielleicht kommen wir dann zusammen daraus. Und nachdem jetzt dann die auch noch hier in Deutschland wirklich, also es war ganz klar, jeder, der in unserer Gruppe war, hat die Geschichten jetzt gehört. Und dann war ich doch sehr schockiert festzustellen, nee, eine Gruppe von Leuten, die sind irgendwie dabei geblieben. Mhm. Die haben dann auch nicht mehr mit uns gesprochen. Also es wurde dieses Thema, also ich hatte gedacht, okay, jetzt haben wir dieses Treffen gehabt, die Frauen haben geredet, alle waren schockiert, das waren sie schon, das war jeder, war schockiert. Und jetzt müssen wir das erstmal sacken lassen, dann treffen wir uns mal nächste Woche wieder oder wann auch immer und jetzt gucken wir mal, wie geht's weiter. Und dazu ist es irgendwie nicht richtig gekommen, sondern dann wurde ganz klar, dann waren relativ schnell zwei Fronten. Eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir machen hier nicht mehr mit und eine Gruppe, die gesagt hat, wir wollen aber noch weitermachen. Mhm. Und dann haben wir halt, und dann mussten wir uns aus diesem ganzen Kontext rausziehen und nicht nur, weltlich, also ich meine, wir wohnen immer noch in dem Haus, in dem das alles stattgefunden hat. Wir haben das Haus dann abgekauft von dem Verein und jetzt ist hier natürlich kein spirituelles Zentrum
mehr. Es hat sich sehr verändert.
Genau. Und aber das alleine war ein Riesenprozess. Mhm. Und das war ja nicht nur ein Prozess, wir müssen jetzt Sachen hier rausräumen, sondern das ist ja auch ein unglaublich emotionaler Prozess gewesen.
Ja.
Weil also da so viel mit, also ich sag mal, diese Therapie, die ich gemacht hatte, die war extrem hilfreich und hat mir total viel gebracht. Aber die war ja auch schon ein paar Monate vorbei, als das dann losging. Und das finde ich interessant. Und ich glaube, um es jetzt den Kreis ein bisschen dahin zu schließen, in dem Moment, wo mir diese Selbstliebe gegeben wurde, war mir ganz klar, ich brauche nicht mehr im Außen nach irgendwas suchen. Mhm. Und dann war auch irgendwann, glaube ich, dieses ganz tiefe, unbewusste Gefühl, ich brauche den Lehrer. Das ist ja der Grund, warum man auch dabei bleibt. Ne, weil man denkt, der Lehrer ist, den brauche ich.
Mhm.
Und das wurde auch uns immer gesagt. Ohne mich kommt ihr nicht weiter.
Naja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich hatte ja immer, wie gesagt, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre und deswegen war das so interessant für mich, das mitzuerleben. Ich habe das ja immer so als Beobachter miterlebt. So. Ich fand das immer ganz interessant. Es wirkte auf mich auch nie irgendwie großartig bedenklich oder gefährlich. Es ist halt eine Form des Weges. Und ich bin ja auch meinen eigenen spirituellen Weg gegangen, wenn auch, ja, so, also in meinem ganz eigenen Tempo, mit meinen ganz eigenen Sachen. Und von daher war das jetzt auch für mich total interessant, als du mir das erste Mal erzählt hast, du bist da auch nicht so sehr ins Detail gegangen, aber hast es wenigstens angedeutet, so dass ich wusste, oh, okay. Das war jetzt für mich auch nochmal total interessant zu sehen, was ihr, also nicht nur du, sondern auch deine Frau, was ihr dann plötzlich so für einen Umbruch, was hier so stattfindet. Ich meine, das ist natürlich, wenn du dich einer Sache jahrelang verschrieben hast, dann ist das ja auch ein großer Teil einer Existenzgrundlage, so. Ne, also das ist ja, und du hast ja da den Status quo, den du dann plötzlich in Frage stellen musst und das, was du praktisch vorher angebetet, will ich nicht sagen, aber was du vorher ganz oben auf die Stufe gestellt hast, wenn dir dann plötzlich bewusst wird, oh Mann, Kacke, das ist alles Kacke gewesen. Das ist ja, das macht ja auch was mit einem.
Ich meine, wichtig ist, es war nicht alles Kacke. Das ist, glaube ich, naja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ja man bleibt, also ich meine, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir nochmal extra drüber lange reden werden, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele super, auch interessante Aspekte, auch für unsere Hörer. Aber es ist ja so, du bleibst ja nicht 20 Jahre lang unbedingt in einem System, was nur Kacke ist, sondern da sind auch viele Sachen toll gewesen.
Ja. Ich meine, guck mal, das eine Sache, die ja bei unseren Podcast-Folgen immer mitschwang, das war ja immer so die Liebe. Mhm. Ne? Das war uns ja, das ist ja, das egal welche Religion, jeder Religion ist praktisch die Liebe. Ist der Grund, ist der Nukleus, also der Grundkern von jeder Religion. Aber klar, was dann natürlich so ein geistiger Führer, Guru oder wie immer du ihn nennen magst, dann daraus macht, weil das ist ja dann wieder der menschliche Aspekt, ne?
Genau, und das, ich glaube, das ist wirklich spannend, wenn wir dann in den zukünftigen Sendungen nochmal über wirklich narzisstische Persönlichkeitsstörung
zu sprechen. Super,
das ist wirklich, das ist der absolute Schlüssel gewesen für mich, als ich irgendwann ein Buch von einem Narzissten oder las, der, wo es überhaupt nicht um spirituelle Gruppen oder Sekten ging, sondern wirklich primär eben um diese Paarbeziehungen, wo einer der beiden narzisstisch ist, und ich dann so eine Liste las mit den 20 Punkten, an denen sie einen Narzissten erkennen, und ich las die so und dachte, okay, unser Lehrer erfüllt mal mindestens 15 bis 18 davon. Mhm. Also da war, und wo ich dachte, Moment, und das ist, das beschreibt einen missbräuchlichen Narzissten. Und dann habe ich halt natürlich geguckt, weil was über die Jahre immer wieder passiert ist, das werden wir jetzt heute auch nicht vertiefen, aber das, da kann man sehen, wo nämlich der Missbrauch nicht nur für diese Frauen stattgefunden hat, sondern für alle Beteiligten ist Missbrauch stattgefunden. Und das Perfide daran ist, dass man A, erstmal es gar nicht erkennt, obwohl es einem der Lehrer sogar sagt, und es noch eingebettet wird in eine spirituelle Ideologie, die sozusagen den Missbrauch begründet oder sogar positiv darstellt, weil es ja darum geht, das Ego aufzulösen, deine Identität aufzulösen. Mhm. Und das ist alles extrem shocking, nämlich, dass es, weil man jetzt, ich sage jetzt mal nur in dicken Anführungsstrichen, sagen würde, ja, der hat sich an ein paar Frauen vergriffen, weil er einfach irgendwie seine Geilheit nicht im Zaum halten kann. Ich meine, der Mann hatte sowieso schon drei Frauen, abgesehen davon. Und weil er wahrscheinlich auch tatsächlich selber daran geglaubt hat, dass er irgendwie mit irgendwelchen tantrischen Sexpraktiken Leute heilen kann von was auch immer, dann wäre das ja die eine Sache. Aber wenn ich jetzt gucke, nein, das hat sich für alle als missbräuchlich eigentlich herausgestellt. Mhm. Die Leute, die das noch immer mitmachen, ja, auf der einen Seite sind sie mir ein bisschen Rätsel und gleichzeitig kann ich es auch total verstehen, weil ich war ja auch dabei. Ich habe ja auch miterlebt, das erzähle ich dann irgendwann mal, was für ein, ich sag mal, missbräuchliches Verhalten stattgefunden hat, und habe das aber wegrationalisiert als, naja, das ist jetzt eine spirituelle Praxis für ihn und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, um jetzt auch da jetzt kurz mal abzuschließen, weil wir sind ja jetzt ungefähr bei einer Stunde. Das war für mich jetzt natürlich das letzte Jahr die absolute Herausforderung, weil ja, es ist ja, wie du sagst, es ist ja sogar existenziell. Ich meine, das war nicht nur ein Hobby oder so, sondern das war quasi ja auch meine Lebenseinstellung.
Klar, dein Leben war, ich wusste, es gibt kleines lapidares Beispiel, ich wusste, zu einer gewissen Uhrzeit brauche ich nicht anrufen, weil da bist du im, was war das immer, Satsang? Ja, genau.
Oder Meditation.
Genau. Ne, oder genau. Meditation und so, und das hab ich ja, als Freund habe ich natürlich hingenommen, ist halt so. Aber das ist ja, daran sieht man das ja, dass das wirklich so auch dein Leben oder deinen Alltag auch gegliedert hat. Ne?
Ich meine, wir hatten tägliche spirituelle Praxis, ne, von Meditation und Gebeten und Mantra singen und all so ein Kram. Also, und das hat mir auch sicher etwas gebracht. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man jetzt nicht sagt, also man muss ja sowieso erstmal den Lehrer von den Lehren trennen. Ja. Ne? Denn wir wissen alle, dass es in jeder Religion, in jedem Weg, diese Leute gibt, ne? Die missbräuchlich sind, die den Weg nutzen, um ihn dazu zu missbrauchen, um andere Leute zu missbrauchen. Das ist überall so. Also es gibt keine Religion, keinen spirituellen Weg, wo du die nicht findest, die Leute. Hm. Und da braucht man nur mal ein bisschen rumgoogeln. Da findet man aber leider nur noch Beispiele fast. Ne? Und gleichzeitig habe ich aber auch für mich ein bisschen natürlich, werfe ich natürlich auch einen kritischen Blick auf die Lehre oder ob auch das, was viel gelehrt wird, auch auf spirituellen Ebenen, und auch nicht nur auf unseren Pfad bezogen, sondern generell, was heute so auf dem spirituellen Markt so Usus ist. Und bin da auch ein bisschen kritischer geworden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal interessant für unsere Hörer, absolut, dass wir uns da auch mit beschäftigen. Denn ja, da gibt es viel zu sagen, glaube ich.
Ja, es ist halt, wenn du dich für so eine für was für einen Weg, für was für eine Religion auch immer, dann stelle ich mir das so vor wie so ein Bus. Ja, da ist halt, da ist halt dieser spirituelle Weg oder dieses Modell, dem ich angehören möchte, dem ich folgen möchte. Aber wo du vielleicht die ganzen Mechanismen begreifst, alles sowas, aber du hast natürlich überhaupt keinen Einfluss darauf, wer diesen Bus fährt. Und das ist, und das sind ja dann, und das darf man nicht vergessen, weil das sind immer Menschen.
Genau.
Und die haben ihre eigenen Modelle im Kopf und was auch immer.
Das finde ich auch, ich meine, das haben wir, glaube ich, auch in früheren Sendungen öfter schon gesagt. Ich meine, allein die Tatsache, dass es auf dieser Welt, ich weiß nicht wie viele, tausende Religionen gibt. Also ja. Wir kennen natürlich ein paar ganz große und ein paar kleinere, aber es gibt natürlich unzählige, zeigt ja schon, dass der Mensch an sich wie so ein Filter darüber liegt. Also ich sag mal, meine persönliche These ist ja, dass jeder Mensch in der Lage ist, so eine Art spirituelle Erfahrung zu machen. Und die ist, glaube ich, in ihrem Kern identisch. Aber in dem Moment, wo ich die habe oder wo du die hast oder wo Heinz Meier die hat oder Jesus oder Buddha oder Mohammed oder sonst jemand, wird sie gefiltert durch diese Person, die natürlich aufgewachsen ist in einer Kultur, in einer Zeit, die teilweise auch nicht viel mit unserer zu tun hat mehr. Ne? Also ich meine, Buddha war vor, weiß ich nicht, 3.500 Jahren in Indien irgendwo und jetzt sind wir hier. Die Lehren kann man sich angucken, da sind viele gute Sachen drin, aber manche Sachen sind vielleicht nicht mehr relevant.
Naja, du darfst auch nicht vergessen, solche Religionen, die werden ja dann auch immer verwässert.
Das kommt noch dazu. Ne? Das ist natürlich der nächste Schritt. Aber was ich ja meine, ist, dass es, glaube ich, so wichtig ist, das zu erkennen, dass jeder Pfad gute und weniger gute Elemente hat, weil sie eben durch den Filter, das ist nicht die reine Wahrheit, das ist, weil jeder Mensch anders ist. Also, und diese, ich sag es mal, diese göttliche Erfahrung, was auch immer, wie auch immer das nennen will, die ist halt bei jeder Person ein bisschen anders.
Also im Grunde geht es doch darum, wenn man das jetzt mal so runterbrechen will, wenn man sich jetzt dazu entschließt, einen bestimmten Pfad zu gehen, in der Hoffnung, dass man dadurch Erleuchtung oder was auch immer, wie man es auch nennen will, erfährt. Letztendlich kommt doch alles auf Selbstliebe und Eigenverantwortung zurück und letztendlich muss jeder seinen eigenen Weg gehen und vor allen Dingen, bevor er den gehen kann, muss er ihn erstmal finden. Und das ist, witzigerweise muss ich sagen, ist da der Titel unseres Podcasts, nämlich Viele Wege führen nach oben, ist da eher unglaublich
Deshalb heißt passend. Er ja so. Aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist genau der Punkt. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten drauf elaborieren, weil das ist exakt der Point, was du gerade gesagt hast. Darum geht es. Ne? Selbstliebe, Eigenverantwortung, den individuellen Weg gehen und nicht einen angepassten Weg an ein Dogma, egal welches Dogma das ist. Weil das ist nicht für jeden Menschen gleich relevant. Und für manche ist es vielleicht relevant, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, aber wie gesagt, das würde jetzt heute zu weit führen, wenn wir da jetzt auch noch ausschweifen. Aber ich glaube, das ist ein super guter Punkt, dass du das noch mal sagst. Ich will einfach nur abschließen. Ja, für uns hat sich da extrem viel verändert. Wir haben wirklich viel damit zu tun gehabt, weil natürlich auch Ängste noch mal wieder aufgekommen sind. Es ist natürlich Depression. Ich meine, allein dieses Gefühl, Gottes Willen, ich bin da so drauf reingefallen und gleichzeitig, aber es waren doch auch gute Sachen und war denn alles falsch und oh Gott, und also habe ich jetzt irgendwie Gott verraten oder was? Also man kommt da auch wirklich auf komische Trips,
ja,
das muss man auch dazu sagen, weil man ist ja so indoktriniert über 20 Jahre und hat ja auch da ganz viele Lehren bekommen, die auch nicht unbedingt, sagen wir mal, gut für die Psyche sind, wenn man dann anfängt, sich rauszuziehen aus so einem Kontext. Mhm. Das war schon sehr anstrengend und ein großer Teil war auch, dass ich persönlich sehr an meiner, ich sag mal, Kompetenz gezweifelt habe, jetzt gerade in diesem Kontext von diesem Podcast zu reden, weil ich natürlich dachte, ich bin ja so irgendwie aufs Glatteis geraten oder so und kann ich jetzt überhaupt noch über solche Themen, die wir ja besprechen, kann ich da reden? Also ich habe da wirklich so eine Blockade gehabt, dass ich dachte, nee, also das ist so eklig. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das hat einfach eine Weile gebraucht und ich würde, ja, und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich habe ein relativ uniken Einblick bekommen durch diese Erfahrung darin, wie Spiritualität eben auch schiefgehen kann, wie sie vielleicht auch in gewissen Momenten nicht mehr zeitgemäß ist. Also ist das Guru-System überhaupt noch zeitgemäß? Ich sag mal sogar die patriarchischen spirituellen Pfade, und das sind fast alle, die wir kennen, sind die noch zeitgemäß? Da geht es nämlich noch mal eine Stufe weiter. Und gibt es nicht in der menschlichen Entwicklung jetzt irgendwie einen Schritt, der noch mal in eine andere Richtung geht?
Naja, aber das Interessante ist ja, und darüber haben wir innerhalb von unserem Podcast auch gesprochen, dass ja ganz viele Sachen, ich meine, du brauchst ja nur in eine Buchhandlung gehen, dann gibt es da den Buddhismus, dann gibt es da das. Also wir haben ja ganz viele Informationen, die greifbar sind für uns, die wir nehmen können. Und es gibt ganz viele Magazine zum Thema Yoga oder nicht Awareness, sag mal schnell. Happiness, aber ich meine hier dieses sich bewusst machen, weißt du, dass man jetzt im Jetzt lebt. Wie heißt das denn noch?
Mindfulness.
Oder Mindfulness, genau, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Genau, Mindfulness. Ist das letztendlich das, was der richtige Weg ist, nämlich, dass man sich das Beste daraus nimmt oder die Lehre daraus nimmt und einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Einflüssen zu seinem eigenen macht?
Ich sag mal so, was das Beste ist, muss jeder selbst rausfinden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Das ist das Allerwichtigste, weil ich glaube, das ist nämlich die Falle, in die so gut wie jeder spirituelle Pfad an irgendeinem Punkt seiner Entwicklung fällt, ist nämlich, dass man der Ansicht ist, das ist der einzige und der richtige und der beste für alle.
Genau.
Und in dem Moment hat man meiner Ansicht nach ein Problem. Ja. Weil darüber können wir auch nochmal in Ruhe sprechen, aber ich glaube, deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, also ich wäre der Letzte, der irgendjemandem sagt, was ist das Beste, was man tun könnte.
Ja, natürlich.
Ich kann nur erzählen, was mir passiert ist und was ich gemacht habe. Und das würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, war für mich gut. Ob es das Beste war, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich gab es bessere Möglichkeiten, mit all diesen Dingen umzugehen. Also würde ich sofort Ja sagen. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass ich jetzt hier bin und es mir an sich ganz gut geht. Mhm. Und obwohl ich wirklich durch viele Täler gegangen bin in den letzten 15 Monaten, seit das bei uns hier alles implodiert ist. Aber wie gesagt, ich glaube, darüber reden wir auch noch mal in Ruhe.
Ja,
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was ich mich jetzt gerade frage, was vielleicht für heute noch gut wäre. Wir sind zwar jetzt schon bei einer Stunde 15 Minuten, aber vielleicht machen wir einfach, weil es die erste Rückkehrfolge ist, heute ruhig noch trotzdem ein bisschen länger und reden noch ein bisschen darüber, was man denn eigentlich in so Lebenskrisen tun kann, um diese Lebenskrisen zu meistern. Weil da wird ja ganz viel passiert da ja oft. Also ich sag mal, es werden Traumen getriggert.
Sagt man Traumen oder Traumata?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, es heißt Traumata.
Okay, Traumata werden getriggert, die teilweise entstanden sind in dem Kontext oder die aber auch schon viel älter sind, die man vielleicht früher schon erlebt hat. Man gerät in Konflikt mit Leuten, die man eigentlich mochte oder mag oder die, ne, mit denen man viel zu tun hatte. Man muss auch mit nahestehenden Personen sein Leben nochmal neu organisieren oder neu ordnen. Man muss mit existenziellen Ängsten kämpfen. Und was haben wir da so gemacht in dieser Zeit jetzt? Das ist jetzt, glaube ich, nochmal vielleicht auch der, ich sag mal, der Service-Teil, weil sehr nett, dass ihr bis jetzt uns zugehört habt, aber das ist ja auch so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Wichserei, aber gut, wir haben jetzt hier unsere Storys erzählt, die sind für uns wichtig und vielleicht kann der ein oder andere, die ein oder andere auch einen kleinen Aspekt daraus ziehen, aber im Prinzip ist ja das Thema, die Lebenskrise, die trifft ja leider jeden und jede irgendwann mal in irgendeiner Form, die kann komplett, ich meine, unsere beiden sind ja, haben ja nichts miteinander zu tun erstmal.
Bis und auf, doch,
ja, doch, die Mutter ist was gestorben.
Und doch,
aber, ja. Na, aber trotzdem, und bei anderen Leuten, da stirbt dann jemand anders oder das Haus brennt ab oder man verliert den Job oder man bricht sich das Rückgrat oder I don't know. Kann allen Scheiß passieren. Ne? Und im Prinzip geht es ja darum, was mache ich denn jetzt, wenn so eine Lebenskrise mich so von jetzt auf gleich oder im längeren Zeitraum so völlig aus der Bahn wirft?
Puh, Das ist natürlich eine Frage. Ich weiß gar nicht, Roland, ob wir die beantworten können. Also,
nee, wir können die nicht beantworten, aber wir können erzählen, was wir jeweils gemacht haben.
Also ich kann nur sagen, was bei mir zum Beispiel wenn ich jetzt zurückblicke auf zwei Krebserkrankungen, kann ich nur sagen, dass bei mir stand ganz viel im Mittelpunkt das Annehmen. Nicht da zu sitzen und warum ich? Und so und irgendwelche Schuldzuweisungen und mich so in die Opferrolle zu begeben, sondern was, okay, das ist jetzt die Situation. Interessanterweise ist das ja immer das, und das habe ich jetzt tatsächlich bei beiden Erkrankungen erlebt, dass in dem Moment, wo es gibt ja immer die Zeit, wo es irgendwelche Tests merkwürdig ausfallen und wo man einen Verdacht hat und es könnte das sein, aber das war auch so, als ich meinen lieben Kollegen und Freund Thorsten Sträter anrief, sagte der auch so als erstes: Gary, du glaubst doch nicht wirklich, dass du Prostatakrebs hast. Und ich sage: Thorsten, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe damals auch nicht geglaubt, dass ich Leukämie habe, aber ich hatte dann tatsächlich Leukämie. Ne? Und wenn dann aber die Karten dann endgültig auf dem Tisch liegen, ist das bei mir, und das habe ich jetzt zweimal erfahren, tatsächlich so ein Moment der Erleichterung. Weil ich weiß jetzt, womit ich es zu tun habe und ich kann jetzt ganz klar sagen, was ist der nächste Schritt? So, ich habe zwei Möglichkeiten. Lasse ich mich bestrahlen? Das hat den und den Vorteil, hat aber auch einen Nachteil. Entscheide ich mich für die Operation, dann ist zwar auch, also wie gesagt, beide Wege sind sehr erfolgreich in der Medizin, aber beide haben so Vor- und Nachteile. Und ich bin eigentlich immer ein Typ, in meinem Kopf ist das immer so, Krebs muss weg. Und wenn man den wegnehmen kann, dann sollte man den auch wegnehmen. So sehe ich das. Das können andere sehen das wieder komplett anders. Ist ja egal. Auf jeden Fall brachte mir das immer eine Klarheit. Und wenn ich eine klare Marschrichtung habe, dann fällt mir das umso leichter. Also dann weiß ich ganz genau, zack, 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 die nächsten Schritte müssen gemacht werden. Bei der Trauerbewältigung um meine Mutter, und da stecke ich immer noch voll drin, da ist halt natürlich was ganz anderes. Aber auch da spielt Annehmen eine ganz große Rolle. Meine Mutter hat ein langes Leben gelebt. Sie war ein wichtiger Teil. Also ich kann sagen, ich rede jeden Tag mit ihr. Sie war eine unheimliche Präsenz. Aber sie hat ihr Leben gelebt. Es war 90 Jahren, das ist ein biblisches Alter. Mhm. Und sie konnte sich bis zuletzt selber versorgen. Also es war immer eine Frau, es ist auch in der Beziehung ein großes Vorbild für mich tatsächlich. Ich bin stolz auf meine Mutter. Aber das ist natürlich eine Sache, Trauerbewältigung, da ist es wirklich, es gibt Tage, vielleicht sogar Wochen, wo ich super damit klarkomme und dann kommen immer so Momente, wo, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wo mich das dann so total überkommt, aber das ist dann auch gut, weil danach fühle ich mich dann auch immer besser. Also es ist...
Mhm. Ne, das absolut, ist, ich glaube, dass das, also ganz eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist tiefes Weinen. Das ist eine super,
absolut,
super Therapie. Fällt mir allerdings leider echt sehr schwer. Ich kann immer noch nur sehr, sehr schwer weinen.
Okay.
Also ich kann das nicht, das ist bei mir irgendwie doch ziemlich abgewürgt immer noch sehr. Also da ist auch ärgerlich, weil es ist tatsächlich, weil wenn ich denn mal es schaffe oder wenn es sich ergibt oder es passiert, dass ich wirklich tief weinen kann, geht es mir auch so, fühle ich mich danach viel, viel besser. Und gerade auch, es ist ein Tipp für Menschen, die depressive Phasen haben, weil auch Trauer ist Trauer und Wut liegen unter der Depression. Und wenn man das beides zulässt, dann hebt sich auch die Depression, bei mir zumindest.
Also ich finde, wenn man mich wirklich jetzt auf diese Frage festnagelt, ja, wie hast du das denn alles geschafft, würde ich sagen, erstens mal, ich habe es noch gar nicht geschafft, ich bin noch mittendrin im Prozess. Und zweitens mal, oder vielleicht ist das der erste Punkt, das Annehmen. Dieses einfach zu sagen, ja, das ist, es ist, wie es ist, wie meine Mutter sagen würde.
Ja.
Tatsächlich. Es ist, wie es ist.
Ja, klar.
Und das stimmt halt auch. Das, weil du kannst es ja eh nicht ändern. Das ist ja das, was man im Buddhismus sagt oder was man im Stoizismus sagt. Warum soll ich mich über Sachen aufregen, auf die ich absolut keinen Einfluss habe?
Richtig.
Und ja.
Ja, ist ein total guter Hinweis, finde ich total gut. Also ich glaube auch, das ist der allerwichtigste Punkt, dass für mich, ich sehe das auch so, klar, Annahme ist natürlich das Erste. Und bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich, also die Trauer für meine Mutter ist ganz, ganz schwieriges Thema, weil meine Mutter halt nun wirklich die letzten 10, 15 Jahre ihres Lebens, nun, muss ich leider so sagen, ziemlich schrecklich war durch ihre Depression, durch ihre Krankheit. Ich meine, das ist ja auch ganz wichtig, dass man sagt, diese Leute sind ja krank. Also das ist eine Krankheit, für die auch meine Mutter nichts konnte. Ne? Also ich weiß nicht, was ihr Trauma war, was bei ihr das alles ausgelöst hat. Ich bin mir ganz sicher, sie hat ein schweres Kindheitstrauma. Ich meine, sie ist 1945 geboren, im Januar, während einer Bombennacht. Ich meine, da fängt es schon an.
Da geht's schon los.
Und ich meine, wie auch immer, ich gebe ja auch tatsächlich keine Schuld, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe wirklich Mitgefühl, nicht nur für sie, sondern eigentlich, also in dem Moment, auch durch diese Therapie hat sich bei mir extrem großes Mitgefühl entwickelt. Selbst für diesen Lehrer habe ich Mitgefühl, weil ich weiß, dass bei dem auch was schiefgelaufen ist. Der ist ja auch nicht so auf die Welt gekommen.
Ja.
Und trotzdem bin ich auch wütend.
Ja.
Und diese komische, und genau wie bei meiner Mutter auch, ich bin auch wütend auf meine Mutter, weil sie eben nicht sich hat behandeln lassen, weil sie eben 10, 15 Jahre lang wirklich auch die Familie irgendwo dann tyrannisiert hat mit ihrer Art. Und deswegen ist bei mir Trauer da noch ganz, ganz weit weg, so im klassischen Sinne, sondern ich glaube, das ist eher diese komischen Mischungen aus Emotionen. Ja. Also ich meine, wenn du auf eine Person gleichzeitig wütend und Mitgefühl hast, das ist schon irgendwie strange. Und das ist manchmal echt schwierig zu handeln. Und was den ganzen Ausstieg jetzt aus der Sekte so betrifft, das ist schon, da gibt's ganz unzählige Momente. Ich kann das auch akzeptieren und habe inzwischen, ich bin auch froh, dass wir es erkannt haben, also das muss ich auch dazu sagen, ich bin super erleichtert, dass wir da raus sind, weil da ist unheimlich viel toxisch gewesen. Nicht nur in der Beziehung zwischen uns und dem Lehrer, sondern auch innerhalb der Gruppe.
Hm.
Und das hat auch gute Gründe, die auch wiederum damit zu tun haben, dass zum Beispiel spirituelle Gruppen sich nicht mit Trauma auseinandersetzen.
Hm.
Das ist auch nochmal ein Thema, über das wir nochmal sprechen werden. Sondern das einfach ignorieren oder sogar klein machen oder sich drüber lustig machen. Und dann hast du natürlich einen Haufen traumatisierter Leute, die ihr Leben sich gegenseitig die ganze Zeit triggern, aber nicht das Trauma an sich ansprechen. Vielleicht machen die Leute für sich irgendwelche Therapien, das kann ja sein, aber die Gruppe an sich kommt immer wieder zusammen und retraumatisiert sich.
Mhm.
Und das sind so alles so Dinge, da bin ich total froh, dass wir da raus sind. Und dass ich jetzt all dieses, ich sag mal, dass ich das jetzt alles weiß, dass ich das gelernt habe. Und dass ich, und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass wir wieder den Podcast machen, weil das ist für mich auch Therapie jetzt.
Natürlich.
Ich meine, ich frage mich, wie viele Leute jetzt überhaupt noch zuhören, weil irgendwie zwei Leute erzählen von ihrem Leben.
Unterschätzt das nicht, weil,
I don't know.
Wie gesagt, wir haben alle einiges durchgemacht, jetzt auch durch dieses kollektive Erlebnis der Pandemie.
Genau.
Unsere erste.
Das ist richtig.
Die wir.
Nee, aber ich glaube, das ist so, also ich wollte sagen, das ist auf jeden Fall therapeutisch jetzt. Und ansonsten muss ich sagen, ich glaube, das ist auch der Trauerprozess. Es kommt in Wellen, wie du sagst.
Ja, natürlich.
Und es ist ja auch ein Trauerprozess, nicht nur, dass meine Mutter gestorben ist, sondern auch, dass wir jetzt aus dieser Gruppe raus
natürlich,
sind, weil
das ist Trauer.
Eben vieles Gutes Klar. da auch war. Und das kommt in Wellen und da habe ich persönlich, ich habe alle möglichen Register gezogen. Ich meine, was ich gelernt habe, wo wir auch nochmal im Detail drüber sprechen werden, ist natürlich das Wichtigste, dass Trauma im Körper sitzt.
Mhm.
Dass Trauma nicht gelöst wird, indem ich mich auf das Sofa lege und einem Therapeuten davon erzähle. Das ist ein Punkt, der nicht unwichtig ist, den kann man und sollte man auch machen. Aber ich habe viel mit dem Körper gearbeitet, Und das ist ja nicht nur das Trauma, das aktuelle, sondern da sitzen ja auch Traumata von noch vor vielen, vielen Jahren. Damit zu arbeiten, dann Yoga zu machen, solche Sachen, ne? Dass man aber auch redet mit Menschen, die einem nahe sind. Dass man auch guckt, dass man sich aus Situationen rauszieht, die jetzt wieder das Trauma triggern. Also man muss natürlich auch gucken, dass man nicht durch sein Leben so geht, dass man jedem Trigger ausweicht, weil das ist ja auch kein Leben. Aber zumindest für eine Weile muss man einfach dafür sorgen, dass man gewisse Trigger nicht ausgesetzt ist. Und das bedeutet, Leuten auch aus dem Weg gehen, die einen triggern. Ich würde jetzt im Moment auch mit unseren speziellen spirituellen Praktiken nichts machen können, weil die mich zu sehr triggern. Ich will gar nicht sagen, dass die per se schlecht sind, aber für mich persönlich funktionieren die gerade nicht, weil da nichts vom inneren Frieden stattfindet. Ne?
Interessant.
Oder sowas. Ne? Ja. Aber wie gesagt, also von auch so Sachen wie Massagen, Akupunktur, Yoga, das hat mir alles total geholfen. Sowas wie Schütteln. So einfach sich zu so einer Musik zu schütteln, ist auch total gut, weil das auch Sachen rauslässt. Ne? Draußen in der Natur sein, Tagebuch schreiben. Und ich meine, in meinem persönlichen Fall war es jetzt super hilfreich, dass meine Frau und ich diesen Weg quasi gemeinsam gegangen sind und uns da unterstützen konnten. Und eben das, was mir total geholfen hat, und das ist eben auch jetzt der Grund, warum ich denke, jetzt ist Zeit für den Podcast wieder, ist halt andere Podcasts zu hören, andere Dokumentationen zu gucken, Bücher zu lesen zu all diesen Themen und zu lernen, wow, das, was mir passiert ist, das ist schon tausenden anderen Leuten, Millionen anderen Leuten passiert. Das passiert von der Paarbeziehung bis hin zu einer Diktatur. Kannst du die gleichen Muster sehen? Das klingt vielleicht ein bisschen crazy, wenn man es erstmal so hört.
Nicht.
Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man, okay, es ist immer das Gleiche. Es geht um totalitäre Systeme. Und ob das eine totalitäre Partnerschaft ist, ein totalitärer Chef, ein totalitärer Trainer im Sportverein oder ein totalitärer Guru oder ein totalitärer Diktator. Es ist immer die gleichen Muster, die gleichen Techniken. Und man kann es auch immer an den gleichen roten Flaggen, man sagt ja Red Flags, und an den Warnsignalen erkennen, ob man in so einer Situation ist oder nicht. Das ist auch universell. Und ich glaube, das war für mich so der ganz, ganz große Aha-Effekt, weil ich jetzt ganz klar gesehen habe, okay, das ist gar nicht spirituelle Praxis. Das ist gar kein erleuchteter Lehrer. Das ist einfach ein Narzisst, der den perfekten Platz gefunden hat, weil für den Narzissten ist der perfekte Platz natürlich sowas wie ein Guru zu sein. Mhm. Da kommen wir dann später in unserer Sendung zum Thema Narzissmus zu, warum das so ist und wie sich das äußert und so. Aber das sind alles so Dinge, die haben mir total geholfen. Und trotzdem habe ich immer noch wieder mal schlechte Tage. Gar keine Frage.
Natürlich.
Wäre auch Blödsinn. Als Mensch sollte man die auch fast haben. Ich glaube, wenn man die nicht hat, ist was nicht in Ordnung. Weil Schatten haben wir alle genug. Und ich habe genug Schatten, mit denen ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt habe. Denn ein Faktor bei all dem ist ja auch, ich habe das ja mitgemacht, 20 Jahre. Ich habe auch anderen Leuten erzählt, wie toll das ist. Habe vielleicht auch Leute dazu gebracht, da mitzumachen.
Das fand ich aber immer interessant, Roland, dass das, solange wie wir uns kennen, du hast, also zu mir hast du nicht einmal, klar, du hast, wenn der Lehrer, der Guru, wenn der in Deutschland war, hast du gesagt, hör mal, übrigens, der ist jetzt für 14 Tage da. Wenn du Bock hast, komm doch vorbei. Na, und du hast mir das dann immer selber überlassen, ob ich dabei sein will oder nicht. Und ich fühlte mich da nie in irgendeiner Art und Weise gedrängt oder dass du mich da, dass ich das Gefühl hatte, du willst mich da in irgendeine Richtung schieben oder so. Nie habe ich nie das Gefühl gehabt.
Nee, war auch
nie. Deswegen, das ist aber auch der Grund. Das ist aber auch der Grund, weil ich das ja so bei euch miterlebt habe, warum ich das nie so als Sekte so wahrgenommen habe. Wahrscheinlich, weil in meinem Kopf natürlich auch, wie du vorhin diese Beispiele hier mit Osho und sowas alles, ne? Sekte sieht immer irgendwie anders aus. So. Und ihr wart ja alle noch relativ so, ne? Aber natürlich kann ich auch nur immer von den Momenten reden, in denen ich hier war oder in denen du mir davon erzählt hast und so. Ich war natürlich nicht wirklich ein Teil dieser Community. Ich war immer nur ein Beobachter, der dann mal ab und an mal kurz drin war, guten Tag gesagt hat und dann auch wieder gesagt hat, tschüss. Ne, so, also von daher, ja, aber...
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir dann in der, ich sag mal, in einer unserer Sektensendungen besprechen werden. Wie sieht denn eine Sekte aus? Was ist denn eine Sekte? Dass man eben wirklich, also zum Beispiel, dass jede Sekte von sich sagt, sie ist keine Sekte.
Natürlich.
Und dass wir auch Scherze darüber gemacht haben. Natürlich. Weil wir haben natürlich gewusst, dass wir zumindest auf manche Leute wie eine Sekte wirken, weil wir eben ganz viele Merkmale dann schon auch hatten.
Ja.
Und warum wirkten wir so? Ja, weil wir eine waren oder ja, so. Ja. Das ist der, ne? Also, und das ist eben heute ja auch, würde ich sagen, ich sag mal, jüngere Sekten, und dazu zähle ich unsere auch, weil die hat ja ihren Start auch erst so um die Jahrtausendwende gehabt, obwohl die Tradition sich auf tiefe Vergangenheit bezieht, aber trotzdem diese spezielle Form jetzt von uns, die sind natürlich auch, ich sage mal schon, so Sekte 2.0. Die wissen ja schon, wie in den Köpfen von Menschen eine gefährliche Sekte aussieht und tun natürlich alles, um nicht so zu wirken. Also ich sag mal, ich glaube, es gibt nicht mehr allzu viele neu entstehende Sekten, die dieses Bewusstsein nicht nutzen, die eben nicht gucken, dass sie möglichst nicht wie eine Sekte auf den allerersten Blick wirken. Und doch, wenn man dann die Warnsignale oder die Strukturen erstmal kennt, dann sieht man die auch bei den neuen Sekten sofort. Also gerade viele von den ganz, ganz neuen Sekten finden ja quasi primär im Internet statt.
Ja.
Also das sind ja so Leute wie Teal Swan oder wie heißt der, Bettino so und so ein komischer Typ, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Die rekrutieren ja ihre Anhänger primär über YouTube-Videos und manchmal machen die dann auch irgendwo Treffen und so. Und wenn du dir die genauer anguckst, die machen natürlich Scherze darüber, wir sind ja keine Sekte und alle lachen und so. Und du guckst dir das an und sagst, natürlich seid ihr eine Sekte. Ihr macht genau das, der Typ ist genauso wie jeder Guru, der will das und das und ihr macht das und das und es ist immer das Gleiche. Und es führt auch immer irgendwann zur Implosion. Hm. Bei manchen natürlich noch nicht, weil die sind noch frisch, aber früher oder später kannst du davon ausgehen, dass diese Systeme nicht haltbar sind, nicht in unserer Kultur. Es ist nochmal ein anderes Thema, ob so eine Gruppe oder auch so ein Lehrer in einer Kultur, in der dieses ganze System wirklich tief verankert ist, seit Jahrhunderten oder Tausenden, das ist vielleicht nochmal was anderes. Es steht auch zur Debatte, aber will ich nicht ganz ausschließen. Aber in unserer Kultur, wo Individualismus nun mal auch ein Thema ist, ist das meiner Ansicht nach gar nicht möglich mehr. Und aber auch nicht erstrebenswert. Und das ist auch wieder ein anderes Thema, wo wir heute auch nicht heute drüber sprechen. Weil ihr hört schon, wir haben eine Menge schon, sag mal, in unserer Line-up, worüber wir in den nächsten Monaten sprechen
Absolut.
Werden. Weil das ist ein sehr, sehr kompliziertes, komplexes Thema und hat viele Facetten, die aber eben auch, wie ich finde, hochinteressant sind, weil sie
Absolut.
Eben,
Absolut.
Relevanz für alle haben.
Ja,
also ich glaube auch, du hast, um es nochmal zusammenzufassen, Annahme ist ja immer der erste Trick, ne? Das haben wir auch schon immer wieder gesagt, wenn ich in einer Situation bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als die erstmal anzunehmen, weil ich kann sie ja nicht ändern erstmal. Also in dem akuten Moment kann ich sie nicht ändern. Und dann kann ich aber überlegen, okay, mache ich die mit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir alle uns die Freiheit nehmen, in jeder Situation zu beschließen, nee, wir möchten aber nicht in dieser Situation sein.
Hm.
Und das ist etwas, was dir viele, also was dir eine Sekte auf jeden Fall versucht zu nehmen.
Hm.
Die versucht in dir zu installieren, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als was auch immer die Sekte von dir will, zu machen.
Hm.
Weil nur das zum Beispiel jetzt führt zur Erleuchtung.
Hm.
Wenn es eine spirituelle Sekte ist, wenn es eine politische Sekte ist, dann ist es das Einzige, was zur Freiheit der Menschen führt. Oder wenn es eine psychotherapeutische Sekte ist, dann ist es das Einzige, was zu einem Seelenheil, also psychischem Heil führt und so. Das ist ja immer wie gesagt, auch da hört man schon raus. Es sind eigentlich immer die gleichen, es ist immer so die Karotte, die man erreicht, wenn man genau das tut, was einem gesagt wird, aber wenn man was anderes macht, dann wird man sie nicht erreichen. Und man kann sie auch nur erreichen, indem man das tut, was diese eine Person dir sagt. Und es ist völlig egal, ob die Person spirituell, psychotherapeutisch, politisch, wirtschaftlich ist. Es ist immer das gleiche Prinzip. Und das auseinanderzuklamüsern ist echt spannend.
Hm. Ja.
Und aber wie gesagt, sich die Freiheit zu nehmen, zu sagen, nein, das will ich nicht. Das mache ich nicht. Und jetzt suche ich nach einem Ausweg. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Das ist natürlich, klar. Das ist der, ja. Okay.
Ja, gut, jetzt haben wir dann doch es wieder geschafft, eine Stunde 36 Minuten zu reden in unserer ersten Folge nach 20 Monaten.
Ja, man soll ja mit alten Traditionen auch nicht so fortbrechen.
Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute da. Ihr hattet irgendwas davon. In den nächsten Folgen, glaube ich, wird es A, natürlich weitaus weniger persönlich, vielleicht auch ein bisschen allgemeiner und ich hoffe dann auch...
Ja, ich glaube, Persönlichkeit, das können wir gar nicht vermeiden, dass da immer persönliche... Dafür sind diese Umbrüche, die wir durchgemacht haben, ja auch
präsent. Ich glaube auf jeden Fall, wir werden sogar immer wieder unsere persönlichen Beispiele dazu nehmen, weil ich persönlich mag es immer, Beispiele zu hören, egal in welchem Kontext. Also abstrakt, wenn mir einer was abstrakt erklärt, verstehe ich das meistens gar nicht, aber wenn ich dann ein konkretes Beispiel höre, verstehe ich es öfter.
Ja, ja, ja.
Aber trotz alledem, wir werden halt Experten zu den Themen haben und dann wird es, glaube ich, auch noch ein bisschen abstrakter trotzdem sein. Ja, also wenn ihr noch Tipps habt, wie man mit Lebenskrisen umgeht, wenn ihr da sagt, könnt ihr nicht mal auf irgendwie Dinge noch mal genauer eingehen, werden wir auch tun. Also ich habe zum Beispiel Somatic Experiencing gemacht. Was das ist, werden wir in einer extra Folge noch mal rausfinden. Ne, wir werden auch noch mal über Sachen wie CBD-Öl, wie hilft mir das, in psychischen Krisen sprechen. Aber wenn ihr irgendwas habt, was euch in Lebenskrisen geholfen hat, was wir vielleicht noch nicht genannt haben oder wo ihr denkt, das wäre doch mal spannend, guckt doch da noch mal hin, schreibt uns auf all unseren Kanälen. Wir haben natürlich eine Facebook-Seite immer noch. Wir haben immer noch unsere Webseite. Unsere E-Mail-Adresse ist immer noch roland@mondo23.com. Bei Twitter VWFNO. Inzwischen gibt es ja auch Instagram und TikTok. TikTok finde ich ja furchtbar eigentlich. Ich aber auch. Ja, ich habe gedacht, vielleicht muss man da doch mal sein. Ich weiß es noch nicht. Aber bei Instagram werden wir auf jeden Fall sein. Da sind wir VWFNOM, also OM. Ne, da könnt ihr uns auch finden. Da werden wir euch natürlich auch informieren, wenn eine neue Folge online geht und so weiter und so fort. Aber ihr könnt es auf all diesen Kanälen auch natürlich erreichen. Was super wäre, ist, wenn ihr allen, von denen ihr denkt, es könnte sie interessieren, erzählt, dass wir wieder online sind, dass wir wieder Sendungen machen, dass ihr könnt uns bei iTunes eine gute Bewertung geben, eine Kritik. Ja. Ihr könnt bei Patreon, ihr könnt uns auch bei Me a Coffee und bei Steady, wollten wir glaube ich auch sein, da könnt ihr uns auch ein paar Euro rüberschieben, wenn ihr der Ansicht seid, das hat euch irgendwas gebracht und ihr wollt uns was Gutes tun.
Nee, bei Steady sind wir noch nicht.
Noch nicht, aber das kommt ja
alles. Ja, ja, kommt alles.
Aber wir brauchen ja ein bisschen Geld, brauchen wir auch für Serverkosten und mal ein neues Mikro oder so, aber ansonsten bleibt das hier natürlich weiter kostenfrei im Prinzip und das ist ja auch wichtig.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Genau, doch Links gibt es in den Shownotes,
so, ja,
wenn es irgendwelche Links gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas verlinken.
Ich glaube dieses Mal noch nicht.
Ich glaube noch nicht. Nee, es wird demnächst was verlinkt.
Ja.
Genau. Ja gut, dann verabschieden wir uns
genau.
Mit unseren Worten. Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.